Das wichtigste Thema besprechen wir heute in unserem Podcast, nämlich wie läuft man eigentlich, wenn man Partner hat, Familie hat, verrückt ist, wie zum Beispiel Profiläufer oder Sportjournalisten und das Ganze miteinander verbinden will. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, an der Stelle sagen wir nicht Hallo Philipp und Hallo Ralf, sondern sagen wir Hallo Philipp und Barbara. Wie geht's euch?
Hallo.
Hi. Ja, heute erstes Mal, dass wir hier zu viert sitzen. Deine Frau ist ja auch mit dabei. Wie wir es letzte Woche schon angekündigt haben, haben wir ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet, sage ich jetzt mal. Und sind heute tatsächlich das erste Mal mit unseren Frauen heute dabei. Und bin auch schon sehr gespannt, was wir dann nachher alles für Themen noch mit ausgraben. Mir persönlich geht es auf jeden Fall wesentlich besser als letzte Woche, wo ich ja doch ein bisschen einen kleinen Durchhänger hatte, sage ich jetzt mal. Ich habe dir am Samstag schon geschrieben, als du auf dem Weg zum Spiel warst, zum Fußballspiel, zum Kommentieren. Ich glaube, ich bin wieder einigermaßen in der Spur und das kann ich zumindest aus dem heutigen Standpunkt bestätigen. Heute ist Mittwoch, wenn wir das aufnehmen und ich habe heute nochmal eine zweite anspruchsvolle Einheit gemacht, die war auch schon wieder ganz solide. Also ich glaube, ich bin wieder einigermaßen in der Spur.
Ja, du hattest ja so einen kleinen Blues in der letzten Woche. Das ist ja völlig klar gewesen. Aber erstens hat man das ja mal und wie gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Ich kann nur sagen, dass das Fußballspiel, also meines Lieblingsvereins, 2-2 wieder nicht gewonnen, mich jetzt nicht weitergebracht hat, mentalmäßig. Ja, ich hatte zwar danach wirklich total Lust zu laufen, aber ich habe jetzt wirklich auch ein bisschen Probleme mit dem schnellen Dunkelwerden, weil bei uns ist halt der Wald direkt und da ist es dann halt nicht mehr ganz so einfach, im Dunkeln zu laufen, weil das wirklich sehr, sehr dunkel wird und auf Waldboden mit Dunkel, das mag ich sowieso nicht so gerne.
Hast du schon mal Stirnlampen ausprobiert?
Stirnlampe?
Ja, also ich habe keine. Also ich hab auch keine, aber ich sehe sehr viele Menschen damit, selbst in der Stadt.
Ja, da wo ich herkomme, ja, da gibt es natürlich Stirnlampen. Ja, aber nur für die Menschen, die unter Tage arbeiten. Ja, die tragen Stirnlampen. Ja, ansonsten trägt niemand Stirnlampen. Und ich habe große Probleme, wie soll ich sagen, ästhetischer Natur, nein, religiöser Natur mit Menschen, die Stirnlampe tragen. Ja, aber Mary trägt auch Stirnlampe und zwar, das ist nicht nur eine Stirnlampe, das ist eine Stadionbeleuchtung, damit kannst du einen halben Wald ausleuchten. Ja.
Also tatsächlich muss ich mal kurz eingreifen und sagen, ich habe die noch nie auf dem Kopf getragen.
Danke.
Bitte, ich weiß auch nicht, warum er sie mir geschenkt hat, wenn er Stirnlampen so sehr hasst.
Ich muss die ja noch nicht tragen.
Aber es war wieder einer der Käufe, die er gerne macht und sich irgendwas draus verspricht, aber tatsächlich habe ich sie letztens bei meiner Laufbegleitung in der Kölner Innenstadt, aber auch bei Dunkelheit hier um das Fahrrad drumherum gehängt. Die hat sich auch nicht gefreut, aber ich ziehe es auf jeden Fall auch nicht an. Ich gehe früher raus.
Ich muss auch ein kurzes Geständnis machen. Ich habe doch eine Stirnlampe und zwar hat die mir mein Vater geschenkt Anfang des Jahres und zwar aus folgendem Grund. Wir waren, also als ich im Januar in Kenia war, waren wir doch auch die ein oder andere sehr, sehr frühe Einheit mit einer kenianischen Trainingsgruppe unterwegs. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, vor Sonnenaufgang in Kenia trainieren ist ein Problem, weil man gar nicht zu dem Punkt kommt, wenn man jetzt keinen Fahrer hat, weil du nicht siehst. Sobald du dieses Camp verlässt, hast du halt dein Handy, deine Handytaschenlampe, um irgendwie einen Meter vor dir auszuleuchten. Aber wenn du halt 2 Kilometer erstmal hinmarschieren musst, war das so suboptimal, dass ich mir dachte, dafür wäre eine Stirnlampe vielleicht doch ganz gut, um überhaupt mal zu dem Punkt zu kommen, wo wir dann am Sonnenaufgang starten. Deswegen, ich habe eine, aber ich habe sie tatsächlich dann, glaube ich, auch nur ein einziges Mal in Kenia verwendet. Und Barbara zum Beispiel, die ist heute auch schon vor Sonnenaufgang gestartet.
Um 6 Uhr.
Um 6 Uhr, um Gottes Willen. Da habe ich noch geschlafen, aber ohne Stirnlampe.
Ohne Stirnlampe. Wir haben allerdings das Glück, dass wir auch in der Stadt laufen können,
ja,
wo dann gut ausgeleuchtet war. Und ich finde ja, das Problem ist ja, wenn einem ein Läufer entgegenkommt, der eine Stirnlampe hat, weil in dem Moment, wo du dann an ihm vorbeiläufst, läufst du selber ja in ein schwarzes Loch und siehst ja außenrum gar nichts.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Das ist halt auch sehr unangenehm, wenn du an der Straße entlang läufst irgendwo und dir kommt ein Auto entgegen, siehst halt auch nichts mehr. Weil ich tatsächlich am Sonntagabend dann so einen Bewegungsdrang hatte und eine der Sachen gemacht habe, die wir hin und wieder mal machen, nämlich ich habe mich aussetzen lassen. Wir kamen halt gemeinsam aus Frankfurt, weil ich das Wochenende halt über ja im Rhein-Main-Gebiet gearbeitet habe. Und es war schon lange dunkel, ja, und dann sage ich irgendwann so, ich halte mal eben hier an, dann habe ich angehalten und bin einfach ausgestiegen und habe meine Sachen ausgezogen, Laufschuhe hatte ich an und habe gesagt, tschüss, bis gleich. Ja, und dann laufe ich halt den Rest nach Hause, ja. Was natürlich ein Highlight war für mich, dass tatsächlich meine kleine Tochter, ja, 11 Jahre alt, mit ausgestiegen ist, ja.
Okay.
Und die hatte eigentlich keine Laufschuhe an, sondern nur so Sneaker, aber das ging schon, ja. Und zack, ist sie dann mit mir nach Hause gelaufen. Das war super. Aber wir hatten eben auch das Problem, dass wir über einen Radweg an der Straße entlang sind und dann kommen die Autos entgegen, siehst gar nichts mehr. Mhm. Wir haben auch tatsächlich einmal angehalten, weil es so ein bisschen unwegsameres Gelände war. Und bis ich dann Digital Fast Native, wie ich bin, meine Taschenlampe an meinem Handy gefunden hatte. Das hat dann eine Weile gedauert. Das war dann der langsame Kilometer da drin. Ne? Also es war gar nicht so lang. Wir sind, keine Ahnung, knappe 3 Kilometer gelaufen, also irgendwie so eine gute Viertelstunde. Aber es war einfach super, ja. Ein bisschen frische Luft und Gutes, ja. Sowas machen wir häufiger, dass wir jemanden aussetzen. Welches lässt sich gerne in der Stadt aussetzen? Ja? Das sind dann genau 10 bis zu Hause.
Hätte gern. Es sind 12 cool. bis 14, je nachdem, wo du mich rauslässt. Aber du hast ja keinen anderen Weg, als heimzulaufen. Das finde ich immer schön, dass man dann nicht abkürzen kann für sich selber, sondern man muss heim und dann weiß ich, okay, cool, wenn ich zu Hause bin, habe ich auf jeden Fall irgendwie Minimum 12 oder 14 Kilometer und man kommt halt durch sämtliche Kölner Stadtviertel durch, die sehr interessant sind und sehr schöne Dinge zu beobachten sind. Manchmal auch nicht so schön, aber das kommt ja auf das Stadtviertel an. Aber es bringt so ein bisschen Leben, ne? Man läuft einfach so durch und kriegt so ein bisschen Leben von allem mit und ist dann wieder zu Hause und hat was geschafft und manchmal wartet auch das Essen schon.
Ja, du, vor allem, man muss ja dann nach Hause, ja. Du hast keine Ausreden, nichts mit Abkürzen, ne? Nicht so eine Einheit, wie du letzte Woche gemacht hast. Nee, jetzt ist gut und tschüss, geht da nicht. Da kannst du höchstens in die Bahn einsteigen, aber das ist auch nicht so richtig wirklich. Ne? So, was hast du denn ansonsten an Training gemacht? Ja, also Plan abgearbeitet oder bist du noch off track bei deinem Plan?
Nee, also die Einheit, die ich probiert habe und die auch geklappt hat, mal gucken, ich habe heute schon so eine Preview bekommen, wahrscheinlich wird das die zweite Vlog-Folge auf YouTube, mal gucken, ob wir die vielleicht sogar morgen schon hochladen können, dann könnten wir die quasi mit dieser Aufnahme ja schon anteasern, da werde ich dann auch alle Details tatsächlich mal reinschreiben, was wir da gemacht haben, aber die sah folgendermaßen aus, das waren praktisch schon eine von den Marathon-Trainingseinheiten, 4x5 Kilometer Marathon-Tempo und noch einmal 3 Kilometer etwas schneller. Und Pause ist halt nur ein Kilometer dazwischen in 3,30, 3,40. Das also ist jetzt nicht ganz so erholsam, aber damit kommt man dann in Summe auch auf 27 Kilometer. Und die Einheit habe ich zu meiner Überraschung, auch dank Barbara, muss ich sagen, denn die war verrückt genug. Das war wirklich einer der ersten richtig, richtig kalten Tage. Zwar mit Sonne, deswegen, das war schon mal sehr schön, aber halt auch nur mit 2 Grad. Und das ist auf dem Fahrrad dann auch, man ist ja eine Weile unterwegs, schon einigermaßen frisch, aber mit der Unterstützung hat das sehr, sehr gut funktioniert, sogar besser als erwartet, denn die Zeiten waren alle schneller und demzufolge hat mir dann Renato auch gestern einen neuen und letzten 3-Wochen-Plan geschickt, weil in der Woche vor Valencia wird jetzt nicht mehr so viel passieren dann. Und die zweite Einheit sozusagen, die jetzt anspruchsvoll war, die war heute 17 Kilometer auf der Bahn in Summe. Und da war ich zwar jetzt komplett alleine, aber auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, ich glaube, Barbara wird man im Video auch sehen auf dem Fahrrad. Das werden sicherlich ein paar Leute, könnte ich mir vorstellen, also sich fragen, warum man das so macht und so. Also es ist natürlich zum einen, um das Trinken zu üben. Das ist der eine Punkt. Also es hilft natürlich, wenn jemand da ist, wo man halt so eine Flasche mehrmals irgendwie greifen kann und trinken kann, während man schnell läuft auch. Das ist jetzt nicht so schwer zu trinken, wenn man irgendwie locker läuft. Aber wenn man halt irgendwie 3-Minuten-Tempo rennt, dann ist es schon etwas anspruchsvoller, atmen und trinken und so weiter. Aber der andere Punkt ist einfach, dadurch, dass ich aktuell keine Trainingspartner in Regensburg habe, ist es schon sehr hilfreich, wenn man sich an so ein Fahrradhinterreifen ranbeißen kann, wenn da jemand ziemlich konstant einfach das Tempo fährt, was angesagt ist, damit man so, weißt du, Chaptegay, haben wir ja schon gesagt, Chaptegay, der hat Flashlights auf der Innenseite der Bahn und ich habe halt zumindest meine Frau, die auf dem Fahrrad mich durch die Gegend scheucht, das ist mindestens genauso gut.
Also das ist ja mal eine Schlüsseleinheit, trinken lernen in der Race-Geschwindigkeit. Ja? Wer das nicht kann, der verliert schon mal bei jeder Verpflegungsstelle logischerweise Zeit. Jetzt interessiert mich aber noch ja der Blick auf diesen Trainingsplan logischerweise. Sag mal so Schlüsseleinheiten, ja, weil es gibt ja in jedem Trainingsplan vor einem Marathonrennen Schlüsseleinheiten. Also dass man sagt, okay, was ich halt immer gerne den Menschen, denen ich einen Trainingsplan schreibe, mache, ist 3x15 Minuten. Ja, so 10 Tage vorher, eins ein bisschen über, eins unter und eins in Race-Tempo. Ja, das ist so eine Schlüsseleinheit. Was ist so im Profibereich eine Schlüsseleinheit, wo du sagst, okay, da weiß ich in etwa, ich bin jetzt gut, mittel, schlecht drauf?
Ja, das ist für mich ja relativ schwierig, da ja ungefähr jedes Programm von Renato ein Programm ist, was ich so noch nie gemacht habe. Also das ist sehr, sehr anders wie das, was ich früher trainiert habe. Wir haben das ja auch schon in den Folgen hier öfters beleuchtet. Es gibt ja nicht den goldenen Weg im Laufen, sondern natürlich gibt es total unterschiedliche Ansätze und auch irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so einen Plan erstellt oder wie so Einheiten aussehen. Für mich ist es zum Beispiel so, dass die meisten Einheiten sehr, sehr, sehr viel länger sind. Vom Umfang her, wie gesagt, heute auch 17 Kilometer Tempoläufe auf der Bahn habe ich jetzt früher nie gemacht. Ne? Also von 3000er, 2000er, 1000er, irgendwo alles zwischen Halbmarathon-Tempo und fast schon am Ende eigentlich 10.000 Meter Tempo. Aber ich glaube, was schon so die Knackpunkteinheit nochmal vor Valencia wird, ist, glaube ich, nächsten Mittwoch. Da habe ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Respekt davor. Nächsten Mittwoch haben wir 7x3 Kilometer eigentlich schneller als Marathon-Tempo. Also zwischen 9 Minuten und 9:06. Und Pause dazwischen ist immer ein Kilometer, so ein 3:40. Das wird, glaube ich, ich habe es extra noch nicht gemacht, weil das war der Fehler, den ich vor der Einheit gemacht habe am vergangenen Wochenende. Ich habe mir dann irgendwann mal gedacht, da kommt am Ende 27 Kilometer raus. Und wenn du nur diese Blöcke anschaust, dann denkst du, ja gut, 15:30 über 5 Kilometer, das ist schnell. Das ist aber halt auch 2:11 Tempo, das muss schon gehen. Aber wenn du das alles einmal ausrechnest, dann kommt man auch auf einen ziemlich verrückten Gesamtschnitt, muss ich sagen. Und das habe ich jetzt extra bei der Einheit nächsten Mittwoch mal nicht gemacht, was da für ein Gesamtschnitt am Ende steht, weil ich glaube, das macht uns ein bisschen Angst, was man da wahrscheinlich im Halbmarathon mit Tempowechsel durchgeht. Aber ich glaube, dass das vor Valencia somit die krasseste Einheit nochmal wird. Ansonsten sind natürlich ein paar Track-Sessions nochmal drauf. Das habe ich zuletzt sehr wenig gemacht, wo man halt auch bewusst sagt, man geht nochmal wesentlich schneller rein als Marathon-Tempo, um so ein bisschen so einen Puffer, sage ich jetzt mal, Geschwindigkeitspuffer zu bekommen. Ich habe nochmal einen 40er drin, aber es würden wahrscheinlich einige denken, nach dem 40er, der so schnell war vor ein paar Wochen, da muss man nochmal einen draufsetzen. Da gab es eine explizite Anweisung von Renato in der E-Mail und da stand drin, not faster than 3:30. Und dann dachte ich mir so, okay, 3:30 ist jetzt ja aber gefühlt schon einigermaßen entspannt. Und dann hat er nochmal dazu geschrieben, er möchte, dass ich 2:20 mich laufend bewege. Es ist ihm egal, ob das schneller, also es ist ihm nicht egal, ob es schneller ist, es ist ihm aber wichtig, dass es 2:20 oder länger ist. Einfach mal am Stück laufen. Und ja, dann haben wir noch so ein paar Tempowechselsachen, wo es, glaube ich, eher noch ums Feintuning geht. In das eine ist 10 Tage vorher 1000er, das kennen auch viele, glaube ich, dass man halt 1000 Kilometer, sagen wir mal, Halbmarathon-Tempo und so 90%, 95% Marathon-Tempo macht im Wechsel. Aber ich glaube, das sind alles Einheiten, die sollten dann relativ easy gehen. Also die nächsten Mittwoch macht mir tatsächlich noch mal ein bisschen Gedanken oder Sorgen, sag ich mal. Was heißt Sorgen? Aber sagen wir, habe ich guten Respekt davor. Und alles andere wird man sehen.
Ja, wobei ich ja jetzt schon sehr glücklich bin, dass wir ja mit dem, was wir ja der Laufgemeinde immer so erzählen, ne? Leute, lauft langsam, ja, und lauft lange Läufe so, wie ihr halt nachher auch länger unterwegs seid und nicht an Kilometern festmachen, ja. Das stimmt. Dass das Renato, also das ist ja ein sehr erfahrener, älterer Trainer, der Generationen von Läuferinnen und Läufern und Marathonläufern betreut hat. Und da bin ich jetzt sehr glücklich, dass der ein 40er und dann in 7 Ausrufezeichen schreibt, lauf langsam, ja, und dass du 2:20 unterwegs sein bist, also dass du total safe bist, was die muskuläre Belastung angeht, ja, weil darum geht ja das Langlaufen im Prinzip halt eigentlich, ne?
Genau, genau. Ja. Das muss man natürlich auch einordnen. Natürlich, wir sagen ja oft, also dass man sich das jetzt nicht alles 1:1 hier so ableiten kann, was man da, glaube ich, in dem konkreten Fall ja nochmal betonen muss, ist, da geht es jetzt nicht darum, dass es dann bei mir vielleicht in 3:30 ist, also geht gar nicht ums Tempo, sondern wie du ja schon gesagt hast, es geht darum, dass letzten Endes die von mir anvisierte Zeit, wenn wir davon vielleicht Olympianorm sprechen, also sprich roundabout 2:11, da geht es darum, zeitlich sich einfach mal länger zu bewegen und deswegen soll das jetzt eigentlich eher so ein mittleres Tempo sein und nicht da nochmal irgendwas austesten oder sonstiges. Ja. Aber ich werde das beherzigen.
Ja, und bei der Schlüsseleinheit fällt mir natürlich ein, habe jetzt einige Leute verfolgt, die jetzt so mehr oder weniger versucht haben, eine Saisonpause zu machen, ja, weil ja doch einige Läufe jetzt einfach nochmal gecancelt wurden, auch kleinere Läufe, die nicht stattfinden konnten und so. Und da waren jetzt einige doch richtig frustriert. bleibt dabei, geht raus, laufen, das ist super. Ja. Und einer, der zuletzt auch Tempoläufe mit Richard Ringer gemacht hat, wollte jetzt eigentlich auch total frustriert Saisonpause machen. Ja. David Schönherr kommt aus Münster. Und habe ich ihm dann so ein bisschen die Einheiten verfolgt und dann sehe ich am Montag 3x3 Kilometer in 3:04. Ja, da habe ich gedacht, Moment mal, das ist Saisonpause oder was? Ja, direkt hingeschrieben. Das. Ja, direkt hingeschrieben und dann hat er zurückgeschrieben, nee, Wetter ist zu gut, kann keine Saisonpause machen, macht keinen Sinn. Ja. Also so viel zum Thema Sonnenschein im Westen. Ja, es war hier immer noch großartig jetzt die letzten Tage und fantastisches Laufwetter. Ja, aber so lässt man sich dann halt wieder mitreißen mit dem Wetter. Du hast gegen den Nebel und die Kälte angekämpft, aber du hattest einen Skijacke, also von da aus war das in Ordnung.
Also ich sag mal, Barbara toucht das scheinbar gar nicht. Da haben wir nämlich auch schon oft drüber gesprochen. Also ich bin generell so ein Sommermensch, ne? Sommer geboren. Ich liebe es, irgendwie morgens nur ein T-Shirt anzuziehen, kurze Hose, laufen zu gehen. Nicht irgendwie 3 Schichten und danach, du bist immer nass. Entweder weil es außen regnet oder Nebel ist oder was weiß ich was, oder weil du schwitzt. Es ist auf jeden Fall immer nicht so meine Jahreszeit, vor allem wenn man hier wirklich keine Sonne mehr sieht. Dir ist das, glaube ich, echt einfach egal, solange du laufen gehen kannst, ist für dich alles super, gell? Du findest es sogar super, wenn so wenig Leute draußen sind. Und ich denke mir immer so, wie heute. Also ich glaube, ich bin erst um 11 zum Training gegangen, was für mich sehr, sehr spät ist. Aber ich habe das Wetter gesehen. Es hatte wirklich beim Frühstück habe ich noch 2 Grad gehabt. Am Ende hat es wenigstens 4 Grad gehabt. Aber du hast nichts gesehen. Es war so eine richtig hohe Luftfeuchtigkeit, ne? Wo du dann im Auto, also ich habe dann extra am Parkplatz, saß ich bestimmt noch 3 Minuten wieder im Auto und dachte mir so, jetzt muss ich eigentlich mal rausgehen. Und die Scheibe wurde nass, aber es hat nicht geregnet. Ne? Also dann hast du schon gedacht, das wird auch wieder so richtig ekelhaft. Die Bahn war nass von was auch immer, Luftfeuchtigkeit. Ja, man zieht es dann irgendwann durch, aber ich brauche da irgendwie 3 Anläufe. Und du denkst dir halt, Hauptsache du kannst rausgehen. Ne?
Ja, das ist der Nachteil, den man halt davon hat, dass wir im Sommer die Donau haben. Ja. Dafür haben wir im Herbst halt dann den Nebel. Ich empfinde es aber schon echt als angenehm, dass einfach viel weniger los ist bei dem Wetter aktuell. Also wenn dann ein Tag Sonne ist, wie letzten Samstag, dann ist ja alles vollkommen überlaufen, überfüllt an der Donau. An Fahrradfahren ist dann sowieso nicht zu denken, weil es nur ein Slalomfahren ist und selbst beim Laufen ist es so. Von dem her hat es schon Vorteile, wenn einfach neblig ist. Und ich finde auch, er wirkt so ein bisschen wie so ein Weichzeichner, der Nebel, und alles wirkt irgendwie ein bisschen gedämpft und ruhiger. Und ich bin gerne draußen bei Nebel.
Wir haben tatsächlich heute Nachmittag schon einen kleinen Paarlauf gemacht, was wir auch gar nicht so oft machen, eigentlich eher selten machen. Wir mussten
bei uns auch selten.
Wir mussten aus anderen Gründen, ja. Wir mussten tatsächlich an einer Stelle abbiegen, weil es schon wieder so voll war. Ja, die Leute gehen halt schon wieder so in den Wald, ja, wenn die Sonne scheint nachmittags, ist das sofort schon wieder so voll, weil ja nicht viel andere Sachen übrig bleiben, klar, aber viel Spaziergänger viel, ne? Und dann haben wir auch gesagt, nee, das ist zu voll hier, ja, komm, abbiegen, ja, weil das geht jetzt wieder los, dass die Leute halt rausgehen, aber zum Glück gehen sie raus, ist besser, als irgendwie nur drinnen hocken und nichts machen, ne? Das ist schlimmerer, ja. Ja, Philipp, lass uns noch einen Blick auf Dresden werfen, weil haben wir ja auch mit der Laura Hottenroth lange diskutiert, ob das jetzt Sinn macht, da zu laufen oder nicht zu laufen. War ja letztlich keine Quali-Option da, weil das halt, glaube ich, nicht als qualifizierter Wettkampf gegolten hat. Aber war natürlich ein paar spannende Ergebnisse, die erzielt worden sind, nicht nur auf der Halbmarathon-Distanz, sondern auch über 10 Kilometer und so. Also das war schon knackig, muss ich sagen.
Ja, also die Strecke war ja, glaube ich, auch Corona-bedingt neu, sage ich jetzt mal. Das ist sowohl das Event zu dem Zeitpunkt, also Dresden hat ja schon sehr viele Lauf-Events übers Jahr verteilt normalerweise. Ich hätte auch im März das erste Mal da den 10-Kilometer-Lauf mitmachen wollen, der dann leider ja abgesagt wurde. Und ich glaube, diese Lösung jetzt in dem Park war ja, wie gesagt, aus der Not heraus geboren, ist aber offensichtlich nicht die schlechteste Lösung gewesen. Also ich meine, generell kann man, glaube ich, eins beobachten, jetzt gerade so in diesen letzten Corona-Monaten, sage ich jetzt mal, durch das sehr dünne Wettkampfangebot häufig ballt sich natürlich die Konkurrenz wesentlich mehr bei bestimmten Wettkämpfen. Und dann sieht man natürlich, dass Konkurrenz einfach auch für neue Höchstleistungen natürlich beflügelt. Ne? Und die Leute haben gefühlt einfach auch immer Bock zu laufen, weil man jede Gelegenheit natürlich auch sehr wertschätzt. Weil ich glaube, jetzt nach Dresden wird es zumindest im deutschsprachigen Raum kenne ich jetzt nicht mehr aktuell sehr viele Alternativen, was sonst noch kommen kann. Ich glaube, Silvesterläufe wird auch eher alles schwierig. Und das kann man, glaube ich, hier in Dresden als Bestzeitenfestival bezeichnen. Also da gab es ja überragend viele sehr, sehr gute Zeiten. Vielleicht angefangen mal bei, weil wir letzte Woche ja noch im Podcast drüber gesprochen hatten. Aaron Bienenfeld ist ja, hat nicht nur in Frankfurt einige Zeit zusammen jetzt mit Richard Ringer oft trainiert, sondern hat der da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sein zweites Debüt gemacht. Ne? Der ist wohl vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren mal einen Halbmarathon gelaufen. Wahrscheinlich auch eher just for fun, weil der ist ja noch ein junger Kerl. Und da ist er, glaube ich, 1:08 gelaufen. Und jetzt hat der aber richtig einen rausgehauen. Mit, das muss ich überlegen, 62, 36 oder sowas.
Ja, sowas, ja.
Also, aber überragend gute Zeit. Ich glaube, 14. Platz in der ewigen deutschen Bestenliste. Und der ist ja noch sehr, sehr jung. Und eigentlich, glaube ich, sieht er sich selber auch noch nicht unbedingt so richtig auf der Straße, sondern hat halt jetzt auch gesagt, okay, das ist mal jetzt eine Gelegenheit, was für ihn auch anderes nochmal auszuprobieren. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Richard Ringer hat den Halbmarathon gewonnen. Auch nicht weit weg von seiner Bestzeit, die er damals in Berlin gelaufen ist. Auch sehr guter, glaube ich, Leistungstest für ihn. Der kann wahrscheinlich, oder ich nehme mal an, dass natürlich das große Ziel logischerweise Valencia ist. Ich gehe mal davon aus, er wird das so mehr oder weniger aus dem Training raus bestritten haben. Also da scheint auf jeden Fall auch alles zu passen im Hinblick für seine Marschroute. Simon Boch, 10 Kilometer in 28:10, ist auf der Straße auch schon länger kein Deutscher mehr gelaufen. Also das ist auch, ich glaube, Platz 5, Platz 6 in der ewigen deutschen Bestenliste. Sehr, sehr, sehr gut. Was hatten wir noch?
Ja, Miriam unter 1:10, Miriam Dattke unter 1:10, genau, 1:09, 42, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. War 36, glaube ich, ja.
Also was die Runde war ja,
was du schon gesagt hast,
glaube ich, sehr klein eigentlich.
Ja, was du schon gesagt hast, ist ja das eine, dass sich offensichtlich ja die Leute mehr konzentrieren auf die wenigen Optionen, die überhaupt da sind.
Genau.
Hast du das Gefühl, dass früher dann stärker, sagen wir mal, auf zu viele Mini-Höhepunkte trainiert worden ist und dadurch dann einfach so ein durchgängiges, leistungsorientiertes Training weniger durchgehalten worden ist? Weil es ist ja schon erstaunlich, dass sehr viele Bestzeiten erzielt werden auf diesen mittleren und fast langen Strecken.
Ja, also ich glaube, das muss man fast so sehen, weil wenn ich jetzt mal überlege, wir gehen mal zurück Richtung März, Anfang April. Da haben, glaube ich, ganz viele gedacht, das ist ein komplett verlorenes Sportjahr. Und natürlich, bezogen auf große Events, ist es natürlich super schade, dass ganz viel von dem, was dieses Jahr geplant war, nicht hat stattfinden können. Für die Sportler selber würde ich das jetzt zumindest im Leichtathletik-Laufbereich so nicht sagen. Also ich glaube, dass ganz viele Leute dieses Jahr riesen Fortschritte gemacht haben teilweise. Und ich glaube schon, dass es darauf zurückzuführen ist, dass das Wettkampfangebot dünner ist. Also wie du schon sagtest, wahrscheinlich hat man sich sonst vielleicht auch mal ein bisschen verzettelt, verrannt, weil man meinte, zu viel zu machen oder es hat sich zu sehr verteilt. Dann macht der eine das, der andere das. So gibt's nicht so viel Angebot. Alle gehen an einen Wettkampf hin. Und ich zum Beispiel war jetzt ja in Berlin bei diesem kleinen 10-Kilometer-Lauf Ende September. Und da war es ja auch so. Manchmal ist es so bei solchen Rennen, vor allem oft bei deutschen Meisterschaften auf der Straße, es wird halt dann irgendwie, also taktiert und dies, das. Und das war da, ist von Anfang an überhaupt nicht zu spüren gewesen. Es ist Startschuss und dann ist Feuer frei. Und dann rennen aber 20, 25 Leute auch zum Teil, gemessen an Bestzeiten, die sie zuvor hatten, weit über ihrem Verhältnis einfach mit. Und haben, glaube ich, dann auch oftmals sich in einen komplett neuen Leistungsbereich teilweise reinkatapultiert. Also auch dort die 10-Kilometer-Zeiten, das muss ich noch mal überlegen, wer war mir da auch noch in Erinnerung geblieben? Ich glaube, der Johannes Motschmann zum Beispiel. Ich möchte ihm jetzt nicht Unrecht tun, ich weiß nicht, was seine Bestzeit vorher war, aber zum Beispiel ist der ja auch 28:50 gelaufen auf der Straße. Ich glaube auch, dass das für ihn eine deutliche Steigerung gewesen ist. Das ist ein bisschen untergegangen, weil Simon natürlich auch so gut war. Aber daran sieht man ja, dass teilweise Riesensprünge da möglich sind. Und ja, es ist irgendwo so die Mentalität, friss oder stirb. Jetzt haben wir ein Rennen, ich habe nichts zu verlieren, da gucken wir mal, was geht. Und dann läuft man teilweise auch weit über dem an, was man sich vielleicht sonst zutraut und versucht einfach in einer der Gruppen mitzukommen. Und was sich auch, glaube ich, bewährt ist, man könnte jetzt sagen, okay, das ist ja ohne Zuschauer. Ich glaube schon, dass Zuschauer motivierend sind und helfen und natürlich auch nochmal pushen können. Aber so ein Konstrukt mit einer kleinen Runde, das war in Berlin ja ähnlich. Ich glaube, in Dresden waren es auch 2,5 Kilometer eine Runde. Ja, wie soll ich sagen? Also hat ja dann fast schon ein bisschen was von so wie Stadion, ne? Nur ein bisschen größer. Aber wenn du einen Halbmarathon natürlich läufst mit 8 Runden, Und das sind dann trotzdem Betreuer, Trainer sind normalerweise zugelassen. Du kannst das natürlich schon extrem gut steuern und hast extrem gute Anhaltspunkte, wie du liegst. Kannst wahrscheinlich teilweise je nach Runde auch sehen, wo vielleicht andere Gruppen oder liegen. Und ich glaube schon, dass das, dass das eine sehr günstige Situation dieses Jahr war für einige.
Wie sieht's denn jetzt in Valencia überhaupt aus? Ich habe das Streckenprofil gar nicht auf dem Schirm. Das Einzige, was ich nachgeguckt habe, die haben natürlich ja nur ein Elitefeld. Man kann sich immer noch melden für die virtuellen Rennen, ja, sowohl Halbmarathon als auch Marathon. Also wer darauf Bock hat, gegen dich zu laufen, Anfang Dezember, der kann das immer noch machen. Kostet 120 Euro.
Ja, das ist doch super, oder?
Ja, ist jetzt nicht gerade ein Schnapper, logischerweise, ja, aber auf jeden Fall haben die eines der schönsten Wettkampf-Trikots, das ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Das sieht super aus, ja. Also schon mal direkt eine Bestellung bitte mitbringen, ja.
Okay, versuch das.
Ja, aber nicht in deiner Größe, ne, weil das passt mir nicht. jedenfalls, wenn er noch laufen will, könnt ihr auf Valencia Marathon, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Das ist, wie gesagt, Halbmarathon und Marathonmäßig noch möglich. 120 nochmal für ein T-Shirt und ein paar Gels und eine Flasche und ein Cap oder sowas. Ist jetzt auch nicht ohne, logisch, ja, aber man erhält damit natürlich auch Laufveranstaltungen. Gibt es natürlich auch in Deutschland noch ein paar, wenn ihr irgendwo angemeldet seid. Denkt dran, die nagen echt am Hungertuch, viele von den kleinen oder mittleren Veranstaltungen. Das ist einfach so. Was ist da jetzt für eine Strecke angedacht? Ist das auch eine kleinere Runde?
Ich habe erst vor vielleicht anderthalb Stunden mit Christoph Kopp telefoniert, weil ich auch mal ein paar mehr Infos einholen wollte, auch bezüglich Anreise und sowas. Da gab es auch ein paar Probleme mit Flügen, die natürlich alle gestrichen oder umgebucht wurden. Und es ist noch nicht offiziell, glaube ich, so hundertprozentig safe, wie die Strecke aussehen wird. Aber der letzte Stand war, und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es irgendwas logischerweise was Kleines wird, was für den Veranstalter weniger Aufwand bedeutet, das abzusperren, was wahrscheinlich auch leichter ist, Leute von der Strecke fernzuhalten, so wie in London zum Beispiel. Aber Christoph meinte, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig offiziell, aber der letzte Stand war wohl, dass es nur zwei Runden werden. Also eine Halbmarathonrunde. Und ich weiß nicht, wie das vom Zeitplan aussehen wird. Also es wird ja an dem gleichen Tag ein Halbmarathon geben als Elite-Rennen und ein Marathon. Ich schätze mal nicht, dass wir zusammen starten, aber so haben sie natürlich auch relativ wenig Aufwand, beide Dinger durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Und ja, gut, wie Anreise aussieht und sowas, da hieß es wohl, soll in den nächsten Wochen noch ein bisschen detaillierter dran gearbeitet werden. Also ob man vorher noch einen Corona-Test machen muss oder erst vor Ort und das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt heute erst so ein Zertifikat bekommen, was wohl also mich als eingeladenen Athleten dieser Veranstaltung ausweist. Also sollte mich der Zoll da irgendwie kontrollieren, dass ich quasi einreisen darf oder eingeladen bin von der Veranstaltung. Aber an sich, trotz der auch, sagen wir mal, durchaus problematischen Situation in Spanien, muss man ja sagen, es finden da relativ viele große Sportevents aktuell noch statt. Also auch im Triathlon war es, glaube ich, ein Weltcup da. Dann Vuelta ist komplett durchgelaufen jetzt, glaube ich, schon. Das ist schon
ja, sind zu Ende, ist komplett durchgelaufen. Die hatten ein paar Corona-Fälle, aber eher im Begleiterstab und ganz zu Anfang mal eine Mannschaft. Aber das ist soweit alles sehr entspannt in den Ländern. Das war ja vorher der Giro auch in Italien, also sowohl in Italien als auch in Spanien, relativ entspannt abgelaufen. Ja.
Genau, also die sind nach wie vor top motiviert und wohl auch in engem Austausch mit dem spanischen Gesundheitsministerium. Aktuell sieht alles danach aus, dass das so stattfinden kann.
Ja, ich bin mal durch die Startliste gescrollt. Da ist natürlich schon was los. Ne? Der Vorteil ist natürlich, du wirst in praktisch jedem Leistungsbereich Gruppen haben. Ne? Also du wirst nicht irgendwo alleine rumlaufen müssen, was man ja dann doch schon mal gerne, selbst in Berlin oder Frankfurt, wenn du hinter der Spitze bist, da ist es halt sehr, sehr dünn. Ja, also da sind nicht so viele Menschen. Erinnert euch, richtig, als Arne Gabius Rekord gelaufen ist in Frankfurt und auch als das letzte Mal in Frankfurt so schnell gelaufen ist, ist er sehr viele Kilometer alleine gelaufen. Da gab es auch dann Probleme. Christoph Kopp hast du angesprochen, als Renndirektor da ja auch, oder als Race Manager, hatte da große Probleme, weil die Tempomacher nicht so lange funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen. Dann welche von vorne zurückbeordern. Alles ja im Prinzip Stress auch für den Kopf. das wirst du dann nicht haben, ne? Weil du wirst halt einfach immer Gruppen haben, die gemeinsam unterwegs sein können. Und ich meine, so wie es aussieht, sollte ja der Richard Ringer auch in deinem Leistungsbereich unterwegs sein können. Jedenfalls wird er sicher so anlaufen. Und das wäre ja auch schon mal eine schöne Kombi. Ihr habt das ja schon mal geprobt in Berlin, dass das gut passt. Aber ihr dürft nicht als Staffel laufen, das weiß ich schon, ne?
Ich wollte gerade sagen, leider müssen wir diesmal alles alleine durchlaufen. Aber nein, also ich glaube, Richard ist sehr, sehr gut drauf. Ich bin mal gespannt. Also er hat ja schon zumindest mal angekündigt, dass er sich jetzt weniger mit der Olympianorm beschäftigt, als eher mit einer Zeit von unter 2:10. Das ist natürlich schon sehr ambitioniert. Amanal Petros wird ja auch dort kommen. Der ist in Kenia aktuell. Und generell muss man mal sagen, auch ganz weg vom deutschen Aufgebot, was sicherlich sehr gut ist. Tom Gröschl ist auch noch von den Männern mit dabei. Muss man ja mal sagen, generell, wie du schon sagtest, die Startliste. Also ich glaube, das ist sicherlich, wenn wir jetzt mal unabhängig von irgendwelchen internationalen Meisterschaften reden, aber wahrscheinlich eines der krassesten, also besetzten Rennen im Elitefeldbereich, also von der Dichte. Jetzt lassen wir mal London die großen Namen weg wie Kipchoge und Bekele. Dann muss man sagen, ist eigentlich in London gar nicht so viel los gewesen. Also es waren halt vielleicht 40 Männer und in Spanien, da jetzt in Valencia, das ist irre. Also das ist eine lange Liste mit super Leuten. Also auch, also 2:10 ist irgendwie da so die Standardzeit fast, mit der du da gemeldet bist. Da bist du mit einer 2:12, da bist du sehr weit unten auf jeden Fall mal. Das ist aber natürlich sehr, sehr gut. Also ich glaube auch, dass man dann wahrscheinlich immer jemanden hat, wo man sich auch reinhängen kann oder abwechseln kann. Und das ist natürlich klasse.
Ja, du hast logischerweise ja nur bis zu deiner Zeit gescrollt. Die steht auf der zweiten Seite, aber zugegebenermaßen relativ weit unten auf der zweiten Seite. Ja, ich beruhige dich aber. Es gibt auch eine dritte Seite, die hast du nicht angeguckt, aber die gibt es. Ja. Also es sind auch noch welche hinter mir. Ja, nicht, dass du denkst, da hinter mir, die ich schon atmen höre, sind die Frauen.
Das war schon meine Befürchtung eigentlich.
Ja, da sind wir schon am entscheidenden Punkt, Barbara. Wie sieht's aus? Weil normalerweise würdest du ja mitfahren zu so einer Veranstaltung. Geht das diesmal nicht? Was habt ihr vor?
Ich hatte es ursprünglich natürlich geplant, dass ich mitfliege. Hatte tatsächlich aber auch noch gar keinen Flug gebucht, auch kein Hotel. Und jetzt ist es aktuell natürlich schwierig bis unmöglich, nachdem ja auch nur Dienstreisen offiziell erlaubt sind, was es für mich in diesem Fall ja dann nicht ist, werde ich dann zu Hause bleiben und das, wenn möglich, irgendwie verfolgen von hier aus.
Ja.
Oder einfach wie immer 2 Stunden plus einfach zittern und leiden, bis es dann vorbei ist, weil es als Frau oder Freundin auch immer sehr anstrengend ist, so ein Marathon, wenn man warten muss und selber nichts tun kann.
Ja, auf der einen Seite, es wäre sicher gar kein Problem, dich als Social Media Beauftragte für unseren Podcast oder was auch immer dahin zu schicken. Also die Bescheinigung, die würden wir, glaube ich, irgendwie zusammenbekommen. Ja, aber ist ja eine
Frage. Gilt dann als Dienstreise.
Genau. Ja, ist ja die Frage, ob das vernünftig ist oder nicht vernünftig ist. Ne? Lass uns mal reinschauen. Klar ist das halt nervig, wenn man das nicht sehen kann und dann halt möglicherweise auf irgendeinen schwurbeligen Live-Ticker, der die Zwischenzeiten nicht solide anzeigt, angewiesen ist. Ja, das ist ja ganz, ganz furchtbar. Oder ist die Zeit vor dem Rennen anstrengender mit Philipp?
Ich finde eigentlich die Zeit währenddessen, das ist das Schlimme. Vorher, naja, man leidet natürlich schon mit. Ich kenne ja selber diese Anspannung vor einem Marathon aus eigener Erfahrung. Da weiß man halt, man kann nichts tun. Da muss derjenige jetzt selber durch und hoffen, dass es dann irgendwann soweit ist und der Startschuss fällt. Da kann jemand von außen auch schlecht helfen, aber da versuche ich dann halt einfach, mich irgendwie im Hintergrund zu halten, damit Philipp so in seinen Tunnel rein kann. Das Schlimme ist dann die Zeit des Rennens. Philipps Mama meinte irgendwann mal, früher, als Philipp noch ein Bahnläufer war, das waren noch schöne Zeiten, da war noch spätestens 14 Minuten für 5000, war das Rennen rum. Jetzt muss er gute 2 Stunden leiden, bis er dann durch ist.
Ja, ich weiß auch tatsächlich, ich weiß tatsächlich nicht, wie es jetzt ist, ob es nur einen Live-Ticker gibt oder ob es eine Live-Übertragung gibt. Ich meine, in Spanien wird es schon irgendwas geben. Das ist nun nicht ganz einfach, weil es da oft keine Austausche mit Eurosport oder anderen jetzt Fernsehplattformen erstmal gibt und ob es halt als Rennen im Netz angeboten wird, weiß ich auch noch nicht. Halte ich euch aber alle auf dem Laufenden. Ja, ansonsten, Barbara, habe ich letzte Woche schon gesagt, wir müssen irgendwas machen dann in der Zeit, damit wir uns halt auch beschäftigen und unsere Nerven beruhigen.
Genau.
Ja, dann machen wir irgendwie ein Insta-Live oder ein Facebook-Live, irgendwie sowas, ja, und machen die Expertenkommentare, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was tatsächlich beim Rennen los ist. Das wird wahrscheinlich die geilste Live-Berichterstattung ever. Ja, wir berichten live vom Valencia-Marathon, was da los ist. Wir haben keine Ahnung, aber
keine Ahnung.
Ja, schaut alle zu. Es wird großartig werden. Ja,
ja, machen wir gerne. Wenn du jetzt nicht wärst, würde ich wahrscheinlich 2 Stunden laufen gehen und mich da ablenken. Aber so, wie du das vorschlägst, das ist natürlich auch eine gute Variante.
Ja, wie gesagt, also erstmal gucken wir noch, dass wir irgendwo einen Livestream oder einen Ticker finden. Ja, wobei das mit Tickern, das ist natürlich echt so eine schwierige Geschichte. Als Mary ihren letzten Marathon gelaufen ist, vor zwei Jahren in New York, da gab es ja eine Live-Übertragung. Völlig überraschend war sie nicht in der Live-Übertragung zu sehen. Warum eigentlich? Was war denn da los? Ja, weil sie ist ja mit ihrer Mutter gestartet, die in der Kategorie Frauen Ü70 unterwegs war. Und die mussten leider ganz hinten starten. Ja, was halt auch schon richtig doof ist, weil da natürlich sehr viel sehr, sehr langsamer Läufer unterwegs sind. Bei diesem ganzen, das ist ja 45.000 Starter, das ist nochmal anders als bei den großen Veranstaltungen in Deutschland. Und dann läufst du ja erst in Slalom und dann funktionieren natürlich diese Zwischenzeiten nicht. Ja, also eigentlich müsste es alle 5 Kilometer eine Zwischenzeit geben, aufgrund der Tracking-Systeme, die in der Startnummer drin sind. Aber gab es natürlich nicht. Ja, dann sitzt du hier und hast gar keine Ahnung. Ja,
das,
vorher nur irgendwie die Fotos, die Mary da gemacht hat, aber sie hat sich da ja auch ein sehr ambitioniertes Programm auferlegt. Ja, Fotos machen, Videos machen. Und Mutter noch die Verpflegung holen. Also das war ein bisschen anders noch, ne?
Ja, klar, aber sagen wir es mal so, man kommt nicht jeden Tag dazu, mit seiner damals 70-jährigen Mutter einen Marathon zu laufen und dann noch in New York. Das war ihr Lebenstraum, den sie immer hatte. Und ich konnte ihn ihr erfüllen. Und mir war dann auch letztendlich natürlich egal, was und wie wir da laufen. Hauptsache, wir kommen beide zusammen gesund ins Ziel. Und das haben wir geschafft. Und es war, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, es war einer der schönsten Tage oder eine ganze schönste Woche, die ich in meinem Leben hatte und mit ihr verbringen durfte. Und habe auch so ein bisschen an sie zurückgegeben, was sie mir immer gegeben hat. Ja, die hat mich jahrzehntelang, oder nicht Jahrzehnte, aber jahrelang hat die mich um 5 oder um 6 Uhr morgens zum Frühtraining gefahren, als ich noch kein Auto hatte, um selber fahren zu können. In dunkelsten Novembernächten stand sie dann da 2 Stunden vor der Schwimmhalle, hat gewartet, bis ich wieder rauskam, um mir das früheste Frühstück zu reichen, mich an die Schule zu bringen. Also ich glaube, das ist das Mindeste, was man dann mal machen kann, sowas zurückgeben. Nach diesen ganzen Jahren, die sie für mich früher getan hat. Ich hoffe, dass die Ella nicht auf dem Weg ist zum Frühtraining, so schnell zu werden, dass sie irgendein Frühtraining
ist. Ja, genau. Das ist die absolute Horrorvorstellung, ja, dass sie irgendwann mal Frühtraining anfängt. Ja.
Aber von da aus hatten wir eine grandiose Woche mit grandiosem Wetter in New York. Auch an unserem Tag war das einfach großartig. Und dieser Marathon ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also es ist so laut, es ist so viel Lärm, es ist an jeder Ecke was los, es sind so viele Läufer unterwegs und du denkst die ganze Zeit nur, was ist denn eigentlich los? Und klar, wir mussten hinten starten, weil ich zu ihr in die Gruppe gegangen bin. Ich war eigentlich weiter vorne einsortiert, aber man darf sich nur nach hinten sortieren, wenn man das möchte. Und es war ein einziger Slalomlauf. Also es gab auch Stellen, wo wir gar nicht irgendwie nebeneinander laufen konnten, weil es so voll war. Und ich so, du links, ich rechts. Ja, also ich hatte auch teilweise Angst, dass ich sie verliere. Wir hatten zum Glück Pink und Neonblau an irgendwie, sodass wir uns irgendwie nochmal finden konnten nach dem Kilometer, weil es war so viel los und es war schon ein Wahnsinn. Also dann klar, Wasser holen, das ist da auch nicht in New York alle 5 Kilometer oder wie das sonst so oft ist, sondern jeden Kilometer. Und das haben wir natürlich, ja, also sehr, sehr oft auf jeden Fall oder jede Meile. Ja, also ein bisschen mehr als ein Kilometer jede Meile. Aber es ist dann schon oft und viel und gerade an so Wasserstationen ist ja unglaublich viel los, bleiben ja auch alle stehen, ja klar, wir machen mal ein Schwätzchen und so, ne? Ja, und wir sind dann immer raus, rein, Slalom und so. Also es war ein grandioser Tag, kann ich auch allen Hörern, die mal irgendwann wieder reisen wollen und weg wollen und Marathons laufen wollen, nur empfehlen. Es kostet zwar viel und es ist aber die Reise und es ist die Stimmung wert, wenn man also so einen Tag genießen kann. Ja, und wie gesagt, ich bin total dankbar, dass ich das mit meiner Mutter erleben durfte.
Na gut, wenn man
sieht man mal wieder, es sind nicht die Spitzenzeiten, die den Marathon ausmachen, das Marathonerlebnis, sondern es sind die Dinge außenrum.
Ja, ganz genau. Das Doofe, wenn du in New York Pech hast, da habt ihr jetzt totales Schweigen gehabt, dass gutes Wetter war. Wenn du da bei schlechtem Wetter bist, der Sammelpunkt für die normalen Läuferinnen und Läufer ist halt absurd früh am Morgen. Und da gibt's natürlich nichts. Da gibt's keine Zelte, keine Unterstellmöglichkeiten, gar nichts. Da stehst du 3 Stunden lang frei an der Brücke.
4:30 abgeholt worden vom Hotel und waren dann 5:30 vor Ort, glaube ich. Da ging dann die Sonne auf und wir sind 10 oder irgendwas gestartet, 10:30. Also selbst diese Zeit zu überbrücken. Und es war auch so sehr, sehr kalt. Also es war morgens, glaube ich, 3 Grad. Also wir waren eingepackt ohne Ende und haben natürlich alles da gelassen. Aber alleine schon mal 4 Stunden zu überbrücken, obwohl Sonne, war es natürlich mega kalt, ne? Also irgendwelche Sachen mitgenommen zum Hinsetzen. Aber wenn es da, das konnten wir uns auch nicht vorstellen, wenn es da regnet, dann hast du echt die A-Karte sozusagen gezogen. Aber hatten wir nicht.
So, und da gab es natürlich einen Livestream von der Zielkamera. So, die Zielkamera in New York ist natürlich schon mal im Prinzip über 2 Straßen, weil es eine relativ große Straße da im Central Park ist und du guckst halt über 2 Straßen drüber. Und dann habe ich versucht, diese Zielkamera zu filmen. Ja, jetzt wusste ich natürlich nur so ungefähr, wann die denn wohl reinkommen würden. Also roundabout so 4:10 bis 4:25, irgendwo in dem Bereich. Jetzt wusste ich auch, was sie anhatten. Aber da kommen natürlich schon noch ein paar andere auf die Idee, mal was Pinkfarbenes oder was Neonfarbenes anzuziehen. So, dann habe ich halt bestimmt eine 30 Minuten mit meinem Handy vor dem Fernseher gestanden, ja, und versucht, die beiden beim Zieleinlauf zu filmen. Ja. Genau. Hatte natürlich einen brutalen Krampf im Unterarm, weil ich die ganze Zeit das Handy gehalten habe. Aber ich habe es geschafft, ja, und habe tatsächlich die Zielüberquerung da dann filmen können. Aber so werden wir das wahrscheinlich, Barbara, dann in Valencia auch machen müssen, dass wir schauen, dass wir irgendwo die Bilder herbekommen. Weil dann haben wir gewonnen. Ne? Dann haben wir ein bisschen zum Spielen. Weil klar, Philipp, ja, du weißt, wo die... du weißt ja, beim Triathlon heißt es immer, wenn du den Helikopter noch siehst, dann weißt du, dass du dabei bist. Ja, und bei euch ist es ja, wenn ich das Motorrad noch riechen kann, ja, dann weiß ich, dass ich noch eine Chance habe.
Das stimmt. Ich befürchte nur, dass ganz vorne wird es trotzdem relativ zur Sache gehen. Ich glaube, der Streckenrekord liegt bei 2:03, meine ich. Ich könnte mir vorstellen, anhand des Starterfeldes, dass da sicherlich noch mal ein paar probieren werden, drunter zu laufen. Aber ich werde natürlich mein Bestes geben. Ich werde auch versuchen, so schnell wie möglich irgendwie danach mal ein Lebenszeichen zu senden. Im Zweifelsfall, ich glaube, Christoph Kopp wird ja auch mit dabei sein. Und Corona-bedingt, glaube ich, hast du, wie du schon gesagt hast, macht das ja am meisten Sinn vermutlich. Also Spanien gilt ja trotzdem auch als Risikogebiet, dass man dann vielleicht nicht unbedingt alle da dann auch anreißen, zumal du ja auch noch einen Job so hast.
Ja, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch spannend, in der gesamten Corona-Zeit, wie war das, wenn so ein Typ, der sonst halt permanent in der Weltgeschichte unterwegs ist, plötzlich zu Hause ist und einem auf die Nerven geht und dann auch immer noch sagt, hey, du musst aber, heute habe ich wirklich wieder eine fruchtbare Einheit drauf, du musst mit dem Fahrrad, du musst die Verpflegung machen und so weiter. War das substanziell anders dieses Jahr?
Es war tatsächlich anders, vor allem, weil ja nicht nur Philipp sehr viel mehr zu Hause war als sonst, sondern ich natürlich auch. Ich habe das Glück, dass ich meinem Beruf, also ich bin im Controlling bei einem Maschinenbauunternehmen, auch von zu Hause aus nachgehen kann. Also ich kann sehr gut im Homeoffice arbeiten, bin jetzt wieder einen Tag die Woche im Büro, aber war natürlich monatelang komplett nur zu Hause. Mein Büro zu Hause ist dann am Esstisch, aber das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Also ich dachte mir so am Anfang im Jahr März, so als Philipp zurückkam aus Kenia, dass wir uns vielleicht doch irgendwann auf die Nerven gehen. Aber wir haben es, also ich kann zumindest für mich sprechen, das schon sehr genossen, dass wir einfach echt mal viel mehr Zeit füreinander hatten. So die Tiefs, die Philipp teilweise auch hatte, ihr hattet es ja auch letzte Woche im Podcast, dass er da so ein bisschen tief hatte. Das ist dann manchmal schon auch anstrengend, weil ich dann natürlich versuche, ihn da auch ein bisschen aufzumuntern und aus dem Tief rauszubringen, was aber schwierig ist. Aber so im Großen und Ganzen war das letzte halbe Jahr auf jeden Fall eine gute Bewährungsprobe. Und ich würde sagen, wir haben es genossen, so viel Zeit zusammen zu haben.
Also das muss man natürlich schon sagen. Ja. Das ist schon, also wirklich, ja gut, ich weiß noch mal Ancestry, ja okay. Aber ansonsten war das schon für mich einfach deshalb auch ungewohnt. Und das hat mir schon auch gefehlt, das muss ich ehrlich sagen. Also nicht, dass ich nicht gern bei meiner Frau bin, das natürlich auf jeden Fall, aber man ist es halt über die letzten Jahre so gewohnt gewesen, dass so viel passiert ständig. Also, dass ich war selten länger als 2 Wochen mal zu Hause oder so. Also selbst, und manchmal war es dann halt nur für einen Tag, dass du mal einen Tag in Herzogenaurach warst oder bist mal einen Tag dahin geflogen oder mal nach Hamburg, um mit den Hamburg-Leuten vom Marathon was zu machen oder so. Oder einfach für Rennen unterm Jahr, dass du dann halt am Wochenende mal dann wieder da warst. Und das war ja dieses Jahr ganz anders. Also das ist schon so, dass es einerseits natürlich am Anfang auch mal interessant war zu erfahren, dass man so ein bisschen dann zur Ruhe kommt, zumindest in der ersten Phase vom ersten Lockdown war es ja schon so, dass du dann irgendwie auch, da habe ich auch wenig trainiert, also dann habe ich auch gar nicht den Sinn gesehen, weil da gab es ja keine Wettkämpfe zunächst mal. Da ist man dann schon auch punktuell zur Ruhe gekommen, aber gleichzeitig relativ schnell hat mir einfach viel gefehlt. Also so dieses durchgetaktete Leben, an das hat man sich ja schon gewöhnt und es war dann sehr fremd. Und das war dann für dich jetzt auch vielleicht, ja, ich hatte da sicherlich auch bessere und schlechtere Phasen, schätze ich jetzt einfach mal, was so meine Umgänglichkeit anbelangt ist. Also ich war dann auch nicht der motivierteste Typ, sonst der schon, aber wenn dann irgendwie alles so nicht ist, dann denkt man sich auch, ja, komm. Und da muss ich natürlich sagen, tut mir meine Frau schon manchmal auch leid. Also dass sie dann denkt, oder dann, du siehst halt dann, oder bist halt dadurch, dass du dann auch zu Hause mehr warst, kriegst halt einfach mehr mit auch.
Ja, auf der anderen Seite, das Zeichen ist ja, dass ihr trotzdem Ja gesagt habt. Ja, also ja, zueinander. Ja, also da denke ich jetzt mal, okay, die große Unstimmigkeit hat es nicht gegeben, weil sonst hättet ihr das vielleicht nicht gemacht. Nee. Auf der anderen Seite, Barbara, du bist ja dann doch hin und wieder mal mitgefahren bei den wenigen Ausflügen, die ja drin waren, also Norwegen, Hamburg und so weiter. Das war ja dann auch alles ganz anders. Wie hast du das dann da erlebt und war das dann eher so ein Highlight, auch selber mal rauszukommen und mit Philipp gemeinsam dann mal den Regenerationslauf am Tag danach zu machen?
Ja, also gerade, wenn du sagst, auch Norwegen, das war Anfang August. Ich hatte, glaube ich, Bayern ein Jahr lang oder so fast nicht verlassen bis dahin. Also in dem ganzen Jahr war irgendwie halt noch gar nichts los oder dass wir irgendwie weg waren. Von dem her war das tatsächlich für mich dann auch echt eine willkommene Abwechslung.
Zumal du großer Skandinavien-Fan bist.
Richtig. Ich habe dann natürlich auch immer den Vorteil, wenn es jetzt Reisen sind, wo es für Philipp zu Wettkämpfen geht, dass ich da nichts organisieren muss, sondern ich kann mich da einfach anschließen, weil Philipp das eben für sich so organisiert, dass es passt. Das heißt, ich muss nur meinen Koffer packen und dann geht's los. Also das war dann echt für uns auch so ein bisschen wie eine Flucht einfach auch so aus dem ganzen Corona-Wahnsinn.
Aber und wir hatten ja noch 2 Tage länger in Norwegen oder ja, so 2 Tage. Also es war ganz schön, dass man, also ich zumindest war noch nie in Norwegen, leider, habe das aber auch sehr genossen. Das Wetter war ja auch super an dem Wochenende und das war so, ja, ich würde sagen, eine Mischung aus dem Wettkampf, was für mich auch der erste Wettkampf seit einer gefühlten Ewigkeit war, aber auch so ein bisschen, du hast schon gesagt, so ein bisschen rauskommen, Kurzurlaub in Anführungszeichen, dann sogar noch ein paar Leute zu treffen, die ich ja kannte, du noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber zum Beispiel, also Sondre war natürlich da, noch 1, 2 andere Leute, die in Kenia waren, ein paar dänische Leute, die man aus Kenia kennt und das war dann schon ganz, ganz cool mit denen auch, weil die dann auch das Wochenende noch da waren, zumindest die Dänen und ja, ansonsten, für dich gab es ja dieses Jahr, muss man ja mal auch sagen, ich meine, du machst ja auch schon neben einem normalen Job schon noch sehr ambitioniertes Training und auch gerne Wettkämpfe, aber dieses Jahr hattest du ja da auch praktisch kaum oder keine Gelegenheit, bis auf dann halt Hamburg bist du
gelaufen. Köln-Brandbrückenlauf, genau. Also das war dann für mich auch ganz passend, dass ich mich dann da anschließen konnte und dann zumindest ein Rennen hatte.
Ja, wobei das ja jetzt, sagen wir mal, zum entspannten Laufen und zum Lauferlebnis jetzt nicht der geilste Lauf ist, mit Wind und ja. Brücke rauf, Brücke runter.
Erlebnis war es schon auf
jeden Genau, Fall. Es war ein Erlebnis, aber zeitenmäßig jetzt mit nichts zu vergleichen, was ich im Vorfeld so kannte.
Sind das denn die einzigen Optionen, dass du mal mit Philipp läufst, also wenn er völlig im Eimer ist oder Regeneration macht nach einem Wettkampf oder nach einem sehr harten Lauf?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, der Lauf am Tag nach dem Kühlbrandbrückenlauf in Hamburg war dieses Jahr wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir zusammen gelaufen sind. Es war jetzt öfter so, dass ich mit dem Fahrrad bei Philipp dabei war. Also dann hatten wir zumindest das Sporterlebnis gemeinsam, auch wenn es unterschiedliche Sportarten waren. Aber ansonsten laufen wir praktisch nie zusammen. Ich glaube, ihr habt jetzt auch schon mal thematisiert, was für Philipp das absolut langsamste regenerative Tempo ist, ist für mich, selbst wenn ich fit bin, ja, 10 Kilometer oder Halbmarathon-Pace. Und es macht dann manchmal nicht so viel Spaß, wenn man selber einfach Anschlag läuft, weil es eben eine echt flotte Pace ist und der neben einem dann hier quasselt ohne Ende.
Ja, aber nicht herablassend. Also jetzt nee,
aber
zu unterhalten halt irgendwie.
Aber Puls 100, wenn überhaupt. wenn es einem vielleicht dann selber nicht so gut geht und man ganz schön mit sich selber kämpfen muss, ja, ist manchmal dann schwierig. Also da ist es manchmal vielleicht besser, wenn man sich dann zumindest temporär beim Laufen trennt und jeder selber seine Runde läuft.
Ja, also
aus meiner Erfahrung.
Also da habe ich natürlich gleich wieder zwei Erinnerungen. Eine ganz schlimme Erinnerung, die hatte ich beim letzten oder vorletzten Mal schon mal erzählt, als ich am Tag des Olympiamarathons in London mit Jan Fitschen gelaufen bin. Ja, ich all out und er noch nicht mal Regeneration. Und danach dann 2 Jahre ganz schlimme Achillessehnenprobleme hatte, die da angefangen haben. Ja, also Jan Fitschen ist immer noch schuld, meiner Ansicht nach. Nein, Quatsch, das ist natürlich totaler Unfug. Ja, und das andere war tatsächlich heute Nachmittag. Ja, es war original so, wie du gerade beschrieben hast, Barbara. Ja, wir sind laufen gegangen, ja. Wir sind entspannt gejoggt im Prinzip, ja. Und Mary hatte ein bisschen Mitteilungsbedürfnis, weil sie den ganzen Tag heute Elterngespräche geführt hat, ja, als Lehrerin.
Oh, okay.
Ja, und hat mir dann jedes Elterngespräch nochmal nacherzählt. Ja, das heißt, ich hatte relativ niedrigen Puls, ja, und Mary hatte einen höheren Puls auf jeden Fall, ja, weil sie die ganze Zeit ja noch erzählt hat dabei, ja. Aber es war für mich sehr entspannt.
Also ich muss auch sagen, ich laufe ja auch immer alleine und ich erzähle sonst sehr wenig. Also ich laufe meistens alleine und höre ja euren Podcast oder sonstige Sachen dabei an. Das heißt, wenn ich rede, dann, ich bin ja auch immer mit Elan dabei, auch beim Reden. Ich rede viel und ich rede laut und ich glaube, mich hört auch der ganze Wald, wenn ich mal irgendwas erzähle. Und dann geht der Puls halt mal ein bisschen höher. Ne? Dafür war ich danach nicht verschwitzt und du schon.
Ja, das wollte ich nur sagen. Ja? Nach der Erzählung, ich habe gar nicht geschwitzt und ich so, ja, ist klar.
Ja. Ich habe meine Klamotten für morgen wieder hingehängt. Und er konnte es gar nicht fassen. Sie riechen immer noch nach Waschmittel. Ja, also es war ein Easy-Lauf für mich heute.
Lächerlich. Ja.
Aber ihr lauft auch nicht regelmäßig zusammen.
Nein, sehr selten.
Nee, tatsächlich laufen wir eigentlich sogar in einem relativ ähnlichen Tempo. Ja, also wir laufen sowohl die langsamen als auch die schnellen Sachen in sehr ähnlichem Tempo. Aber dadurch, dass ich ja dann einfach in der Taktung her viel weniger laufe, anstatt Rad zu fahren, ja, mache ich dann ja noch andere Einheiten einfach auf dem Rad, die ja zeitlich auch viel länger sind, logischerweise. Und ich habe auch nicht diese Disziplin, wie Mary das hat, dass ich wirklich 5-6 Tage am Stück laufen gehen kann. Ja, aber für dich ist es auch so ein Stück wirklich abschalten und erholen und Kopf frei machen und so und alleine losrennen. Also unter 10 gehst du ja meist gar nicht los, ja. Oder du rennst.
Ja, siehst du, heute war es 7 ja. Und ich habe nicht geschwitzt, sage ich dir. Ja. Das war viel zu wenig, wie schon zu Hause. Nee, also tatsächlich ist im Sommer gehe ich sehr gerne, wenn dann auch für mich Ferien sind, gehe ich sehr gerne früh laufen, weil ich halt es auch nicht mag, wenn Hitze ist. Ich habe auch den Oktober und November total gerne und an manchen Tagen ist mir jetzt auch schon wieder zu warm, weil ich will mich dann irgendwie einpacken und will so frische Luft spüren und was Kaltes auf meiner Haut, das mag ich schon sehr gerne. Und im Sommer gehe ich dann halt ganz früh raus. Ja, wie du weißt, Philipp, ihr redet ja oft drüber, da liegt ihr ja noch stundenlang im Bett, deshalb kommt er da schon mal nicht mit. Im normalen, strukturierten Leben, wie wir es normalerweise jetzt nicht in Corona-Zeiten haben, ist es halt so, dass unsere Tochter halt 5-mal die Woche Training hat. Ne? Entweder ist es Leichtathletik nachmittags oder ist es Schwimmen und ich bringe sie hin und in der Zeit gehe ich laufen. Das ist auch mein Sport. Also ich teile mir meinen Tag so ein, dass ich sage, okay, wenn sie Sport macht, muss ich nicht warten und muss nicht irgendwas machen oder muss nicht hin und her fahren. Das lohnt sich gar nicht, sondern ich habe meine Laufsachen im Auto und zu der Zeit laufe ich dann halt auch. Und das ist mein Abschalten und das finde ich total entspannt. Und deshalb ist das gar nicht so sehr diszipliniert, sondern auch oftmals mit, ja, was soll ich denn sonst machen? Also es gibt auch Tage, da gehe ich dann nicht laufen, weil ich total müde bin oder ich denke so, ja, aber dann hat sie 2 Stunden Schwimmtraining, ja, und danach duscht sie noch eine halbe Stunde. Da kannst du dir ausrechnen, wie lange man darauf wartet, bis sie wieder rauskommt. Und nach einer Stunde warten und irgendwie vielleicht noch an Schulsachen arbeiten oder sonstigen Sachen machen, gehe ich dann doch laufen, auch wenn ich müde bin, weil ich denke, mein Gott, noch eine Stunde rumsitzen bringt's ja jetzt auch nicht, ja. Also es ist eher auch so, ja, und ich meine, ich mache das gerne. Ich bin gerne unterwegs, jetzt auch gar nicht leistungsorientiert. Ich habe auch immer eine Uhr an und gucke da auch drauf. Aber es ist eher so, ja, wie immer. Also es ist jetzt auch nichts, ne, die Tage mit dem Leistungssport, die habe ich hinter mir gelassen. Natürlich ist man trotzdem immer noch ambitioniert dabei, auch in einer anderen Sportart. Ich war ja im Schwimmbereich unterwegs. Deshalb ist das ja jetzt für mich auch nicht so was, wo ich dann alles genau kenne oder alles gut kann, sondern es sind für mich auch Einheiten manchmal dabei, wo ich denke, oh, jetzt mache ich mal schnell und dann komme ich heim und dann war es doch ein guter Schnitt oder ein paar Tausender richtig schnell gelaufen. So, das kann ich alles auch. Aber im Endeffekt ist es für mich wirklich einfach atmen und abschalten und ja, das ist das, was ich am Tag ganz gerne mache. Und dann kann ich auch abends gut einschlafen, sehr früh.
Wobei ich auch sagen muss, es war unfassbar schwer, ihr klarzumachen, dass man langsam laufen muss. Ja, weil wenn du aus dem Schwimmen kommst, da,
das kenne ich auch irgendwoher.
Ja, ne, das beim Schwimmen ist das halt noch viel weniger. Es gibt halt dieses sehr langsame Kaum. Ja, also das ist halt da einfach in der Trainingslehre ein bisschen anders. Du musst ja auch deinen Körper nicht selber tragen, sondern du bist ja im Wasser, der im Prinzip ja ein Medium ist, das Auftrieb verleiht. Also da sind halt einfach die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen anders. Und es war wahnsinnig schwer, mir klar zu machen, dass man langsam laufen muss, um irgendwas zu erreichen. Ja, aber das hast du ja auch schmerzhaft erfahren müssen, diese Lehre. Ne?
Ja, natürlich. Wenn man dann halt hinten irgendwo einbricht bei irgendeinem Halbmarathon oder Marathon, dann irgendwann versteht man es vielleicht auch. Aber du hättest es mir halt gleich chemisch, biologisch und was ich was erklären müssen, was das mit den Mitochondrien alles macht und so, dann hätte ich es vielleicht auch verstanden, als nur zu sagen, lauf langsamer. So, ich brauche eine Erklärung dazu. Ja, das ist schon mal ganz klar. Das habe ich dann irgendwann ja auch verstanden, aber das dann wiederum meiner Mutter klar zu machen, ne? Also das hat auch jahrelang gedauert. Aber gut, so ist es halt, ne? Wir machen alle einen Lernprozess durch und jetzt laufe ich langsam. Ja gut, jetzt bringt's mir auch nichts mehr. Ich meine, ich laufe halt jeden Tag da irgendwo im Wald rum und kenne jeden Hund, jedes Frauchen, jedes Herrchen und genieße es aber einfach nur.
Ja, aber sobald du ja anfängst, 2-mal die Woche ein bisschen schneller zu laufen, also mal Intervalle einstreust, dann hast du ja auch wieder eine Leistungsfähigkeit, wo andere von träumen im Prinzip, ja?
Ja, aber oh ja, das, ja.
Ja. Aber ich merke, man vertraut der Wissenschaft, aber nicht dem eigenen Mann.
Ja, sonst ist doch ja, belegt.
Das ist bei Barbara schon auch ähnlich. Also du läufst schon auch sehr gerne schnell einfach.
Ja, zum wer Beispiel, läuft nicht gerne schnell?
Ja, aber zum Beispiel du hast jetzt auch, das ist ja schon sehr vernünftig, sowas wie eine Saisonpause zu machen, freiwillig, ohne Not, also ohne Verletzung, ohne Krankheit.
Mit alternativem Training?
Genau, hast du alles sehr löblich gemacht. Also warst auf dem Mountainbike unterwegs, warst auch viel tatsächlich einfach spazieren, hast 2,5 Wochen nichts gemacht. Und dann ist aber halt so, wie man wieder anfängt, war es der 2. Tag oder was? Also du hast wirklich, also einen Tag bist du irgendwie, wie lange gelaufen? 5 Kilometer, 6 Kilometer?
So was, ja.
Und am nächsten Tag bist du einfach irgendwie 4,30 oder unter 4,30 gelaufen und hast mir dann die Uhr gezeigt. Und ich dachte so, ja, das ist nicht so, also so fängt man eigentlich nicht an, wieder locker einsteigen.
Ich hatte es eilig. Es war zwischen 2 beruflichen Terminen. Ich wollte noch das Tageslicht ausnutzen und dann musste es halt schnell gehen.
Also wirklich der 2.
Dafür kurz
Tag.
Und knackig. Das war der 3., um genau zu sein. Genau, sehr schön.
I know these discussions too well. Ja, also gut, man muss ja auch unterscheiden. Ja, an der Stelle glaube ich, muss man einfach nur unterscheiden zwischen: Will ich irgendein besonderes Ziel erreichen? Ja, dann ist das nicht vernünftig, weil es halt kein durchgängiger physiologischer Aufbauprozess ist, um, keine Ahnung, in 6 Wochen einen Halbmarathon oder einen Marathon oder was auch immer zu laufen. Aber wenn ich ja nur laufen gehe, dann ist doch Lustprinzip vorne.
Genau, ja? Es muss so Spaß machen.
Ja, dann ist Lustprinzip vorne. Und ob man jetzt die Lust daraus gewinnt, dass man langsam läuft und Wald badet und die Blätter zählt oder die Farbe der Blätter jetzt anguckt,
so langsam,
was ja auch fantastisch ist. Ihr habt doch gar nichts gesagt. Ja, fühlt sich angesprochen. Oder ob man sagt, okay, jetzt gehe ich eine halbe Stunde ballern. Das ist doch egal. Hauptsache, man hat einen Lustgewinn daraus. Ja, solange man nicht nur das eine oder nur das andere macht, ja, weil dann treten halt ja so Ermüdungserscheinungen im Körper an, dann bewegt man sich nur in so einer Wellenform und da passiert überhaupt nichts in Richtung Training oder Gewinn an Fitness oder was auch immer.
Genau, also ich glaube ja zum Beispiel heute Morgen, also wo du es um 6 Uhr laufen warst, warst du ja auch für deine, also für dich, so wie du sonst läufst, ist du sehr gemütlich unterwegs, weiß gar nicht, was war's?
Klar, 5:20, 10 Kilometer, also wirklich easy. Morgens um 6 ist man jetzt vielleicht auch nicht so leistungsfähig, aber das war dann genau das Richtige und dafür kommt dann in den nächsten Tagen wieder irgendwas Flotteres.
Und genau, grundsätzlich ist bei dir ja schon so, dass du ja schon, ich würde sagen, du hast jetzt keinen Trainingsplan. Vielleicht denken ja manche Leute, dass ich meiner Frau einen Trainingsplan mache. Das ist kompletter Quatsch. Das machst du dir schon alles selber. Du weißt ja schon auch, was für Trainingsmittel wie wirken. Und bei dir merkt man aber zum Beispiel auch, und das finde ich schon bemerkenswert, weil zum Beispiel für jemanden, der einen normalen Job hat, also das ist halt einfach so weit weg von meiner, sage ich jetzt mal, aktuellen Lebensrealität als Profi. Also ich denke mir halt immer, wenn jemand einen normalen Job hat und arbeitet und, weiß ich nicht, 40 Stunden roundabout oder was auch immer, das ist ja anstrengend. Und dann Sport als Ausgleich, das lasse ich mir total eingehen, ne? Aber dann bei Barbara sehe ich das ja im Daily Life immer. Dann sagt sie, ja, aber ich habe natürlich auch, klar, ist ja wichtig, auch sportliche Ziele, alles soweit klar. Aber dann mache ich da Tempoläufe, dann mache ich da einen Long Run. Und das denke ich mir dann schon manchmal. Oder das war für mich auch total faszinierend, dass du zum Beispiel, also ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die jetzt nicht aus meiner Welt sind, die freiwillig sagen, ach so, da habe ich gerade Zeit an dem Tag, ich gehe 2x trainieren. Oder ich gehe morgens um 6 laufen und dann arbeite ich 8-9 Stunden und dann habe ich aber nochmal Bock rauszugehen, statt zu sagen, ich möchte einfach mal auf der Couch liegen. Und da habe ich manchmal wirklich gesagt, also, wer macht sowas denn freiwillig? Also ich meine, ich kann mal eins vorwegnehmen, wenn der Schmarrn bei mir mal vorbei ist, ich werde es nicht mehr machen, dass ich 2x am Tag trainieren gehe, dann reichen mir auch vielleicht tatsächlich einfach 5x die Woche Sport. Das ist auch in Ordnung. Also für mich ist das so, also ich mache das ja schon auch, mir macht das Laufen Spaß und alles cool. Aber natürlich auf diesem extremen Level und dann 180, 200 Kilometer und was weiß ich, solche kranken Tempoeinheiten, das macht man ja dann auch nur fairerweise, wenn man damit jetzt sowas wie Olympische Spiele verbindet oder wirklich so das letzte Prozent seinem Körper abtrotzen. Aber das ist ja irgendwann mal vorbei und dann ist auch gut. Und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, wenn du es wirklich täglich, nicht täglich, aber so wirklich in deinem normalen Leben siehst, wie jemand das freiwillig einfach noch so macht.
Also eine Anekdote, brandaktuell von heute Nachmittag. Ich war heute Morgen eben um 6 Uhr 10 Kilometer laufen und meinte dann so am Nachmittag um 3:30 nach der Arbeit, irgendwie will ich gern nochmal raus. Dann kam von Philipp sofort, nein, in deiner ersten Woche nach der Saisonpause läufst du nicht 2x am Tag. Wenn du nochmal frische Luft brauchst, dann geh auf den Balkon.
Mein Highlight. Ja. Oh, also ich sag mal so, auf die Idee würde ich jetzt nie kommen, Mary zu bremsen. Ja, wir haben ja eher das Problem, aber sagen wir mal, die Aufgabe zu lösen, Bewegungsdrang bei Kindern aufzufangen. Klar. Ja, da ist dann schon mal, dass wir sagen, bitte, ja, direkt hinten vorne rein und hinten wieder raus in den Garten. Mhm. Ja, da steht ein großes Trampolin, geht Trampolin springen. Ja, weil das hat keinen Sinn, die dann drin zu lassen. Ja, so musst du das halt auch sehen, Philipp. Ja, das hat keinen Sinn, die festzuhalten. Ja, schick sie einfach raus. Ja,
das Problem ist, wenn die Regenjacke mal,
dass sie nicht nass wird und raus.
Dann rennt die ja auch 130 Kilometer. Das ist ja auch schon vorgekommen in der Woche oder so. Nebenjob und alles. Und deswegen, dann gab es ja auch manchmal natürlich auch hier und da kleine Zipperlein muskulär oder sowas. Und dann habe ich sie auch mal zu meinem Physio und so. Und dann, wenn die natürlich fragen, ja, wie viel Sport machst du denn so, als sie dich da noch nicht kannten? Und du erzählst denen, ja, ich mache 130 Kilometer. Und dann gucken die natürlich auch und denken sich, okay, wir haben schon ein paar Verrückte da. Also so auch Simon Boch oder so ist auch bei meinem Physio. Also okay, das kennen sie schon. Aber das ist dann schon für die schon auch so, ja, aber also bist du gerade, also machst du so Profisport oder so? Nö, ich mache das nebenher so, neben meinem Job, weil ich einfach Bock drauf habe. Da denken sie sich auch natürlich so, ja, weniger ist manchmal auch mehr, ne? So ein bisschen.
Also zumindest in der ersten Woche nach der Saisonpause sagt mir auch mein Verstand, einmal am Tag laufen reicht, sagen mir auch meine Beine. Ich habe noch ziemlich Muskelkater von den schnellen 8 Kilometern am Montag. Von dem her habe ich mich dann heute mit dem einen Lauf am Tag
schweren Herzens begnügt. Aber ich sehe schon, ich weiß schon, was nächste Woche dann wieder passiert. Nächste Woche, da werden wir ein paar Doppeltage wahrscheinlich wieder
die haben. Vorteile des Homeoffice. Man kann gut vor und nach der Arbeit laufen gehen, weil ich mir den Fahrtweg spare. Mhm. Oder in der Mittagspause das Tageslicht ausnutzen.
Genau.
Gerade jetzt, wo es einfach die Zeitspanne kurz ist, in der es hell ist, Mittagspause natürlich das Beste.
Ja, kleiner Pro-Tipp am Rande, Philipp, ja, deine Frau hört ja gerade nicht zu. Ja, die Baumärkte haben offen. Man kann die Balkone gerade ganz geil stylen. Ja.
Nur, dass ich bei uns der Fan bin vom Baumarkt und Philipp Baumärkte hasst.
Ich hasse es. Also Barbara ist auch
so
jemand,
ein Laufband auf dem Balkon zum Beispiel.
Ja, genau,
Beispiel.
Laufband auf dem Balkon. Das ist mal.
Dann kannst du sie auch rausschicken.
Ja. Okay. Das hätte wirklich was.
Oder ich dann mal Philipp von der Couch aufscheuchen auf den Balkon.
Ja, stimmt auch. Also Laufband wäre tatsächlich was. Ich weiß, haben wir in den vergangenen Folgen natürlich auch mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich hasse es eigentlich, aber ich denke mir jetzt schon wieder, nach gerade mal gut einer Woche mit Zeitumstellung und halt jetzt bei uns, ja, wann ist dunkel, 4:30, 5 ist schon eigentlich ziemlich schnell finster hier, da habe ich mir schon öfters gedacht, vielleicht doch so ein richtig gutes Laufband im Keller, leider ist unser Keller hier nicht so groß, das wäre vielleicht doch nochmal was, weil ich glaube, sich dann zu sagen, okay, komm, jetzt nochmal schnell 40 Minuten aufs Laufband, wenn es zu Hause ist, das könnte ich mir sogar vielleicht auch abtrotzen, dann vielleicht sogar mal mit Swift oder sowas, damit habe ich ja noch gar keine Erfahrungen bislang, weil ich ja nicht Rad fahre zum Beispiel auf der Rolle oder so und auch kein Laufband zu Hause habe, aber bei Jan Frodeno habe ich ja gesehen, das scheint ja auch mit, oder bei Morfara, ich glaube, die machen auch relativ viel auf Swift, so bei den zweiten Einheiten, das wäre noch was. Du bist natürlich auch kein Laufband-Fan, aber
lieber bei Wind und Wetter raus.
Ja, also ich bin ja auch ein absoluter, ich kann es halt einfach nicht. Nicht, dass ich ein Laufband hasse, aber ich kann es halt einfach nicht. Ich kann nicht länger als maximal eine halbe Stunde auf so einem Laufband. Das ist halt furchtbar, ja. Aber tatsächlich habe ich jetzt eine Menge Leute gesehen, weil die Preise auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen kommoder werden, die sich jetzt halt so Pancakes einrichten, ja. Also im Triathlon-Bereich natürlich sehr gerne genommen. Aber eben ja auch, weil eben viele Fitnessstudios ja jetzt wieder auf erstmal unbestimmte Zeit zu haben. Das heißt, Wenn du jetzt wirklich einen Plan hast, dass du im Frühjahr einen Marathon laufen willst oder gar einen Ironman machen willst, ja, so, ist ja so, wie ihr sagt. Wann machst du das? Wann machst du das Training an einem Tag, wo es nachmittags dunkel ist? Ja, dann musst du schon halt auch hin und wieder mal eine andere Alternative haben. Klar, Rollentrainer ist ein Hauch einfacher, weil es nicht ganz so ein großer Aufwand ist und nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Aber das ist natürlich dann mit einem Laufband schon edel und advanced. Nur wenn man jetzt wirklich sehr viel darauf unterwegs ist und man hat vielleicht die 2 Trainingslager, die man vorhatte im Jahr, nicht die Möglichkeit gehabt in diesem Jahr, dann könnte man vielleicht das Geld in die Richtung umleiten, keine Ahnung. Aber es sind halt Optionen, die man sicher nochmal durchdenken muss. Im Prinzip sage ich auch immer, eigentlich ist doch kein Grund, nicht draußen zu laufen. Klar, wir haben jetzt hier auch nicht leider die beleuchtete Laufstrecke vor der Tür. Sonst läufst du wirklich hier einer Straße rauf und runter, was jetzt nichts ist. Aber es sind noch 4 Wochen, Leute. Ja, es sind noch 5 Wochen. Es sind noch 5 Wochen, dann werden die Tage wieder länger. Ja? Deshalb, das halten wir jetzt auch noch durch. Ja. Und wir wollten ja noch erzählen, wie das ist. Was machst du, wenn du Kinder hast? Ja, wenn ja viele von euch zu Hause halt auch einfach die Situation haben, du hast 2 Optionen. Entweder du stehst morgens um 6 Uhr auf, ja, wenn die anderen noch schlafen, und gehst ganz langsam aus der Tür und bist sehr ruhig dabei, ja, oder du musst dich halt mitnehmen, ja. Wir haben das halt eigentlich immer versucht, die Kids mitzunehmen, ja. Es gibt natürlich eine Menge schon Kinderwagen, mit denen man toll laufen kann, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass so die reinen Laufkinderwagen gar nicht so geil sind. weil die eben ja dann auch sehr speziell sind für das Laufen. Ja, also so wie ich jetzt die Strecke da bei euch an der Donau einschätze, wird das da sicher funktionieren. Aber eben auch nicht, wenn da Betrieb ist, weil das Ding ist ja ein bisschen breiter, dann ist das schon alles so. Das ist schon, wenn du in den Wald gehst, nicht mehr so lustig, weil das natürlich keine Federung hat und so, und dann hoppeln die da so drin rum. Ja, also das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber es gibt halt gute Kinderwagen mit großen Rädern, ja, die dann halt auch vier größere Räder haben. Das haben wir eigentlich immer so gemacht. Wir sind ja körperlich auch sehr unterschiedlich lang. Und dann hat man halt einen verstellbaren Hebel gehabt, dass man sowohl für kleinere als auch für größere Menschen das einstellen kann und dann vor sich hinschieben kann. Und da sind wir mit einem normalen Kinderwagen besser gefahren als mit einem Laufkinderwagen.
Ja, also ich. Du hast immer gesagt, es geht nicht so tief, wie ich das brauche, du musst schieben. Also ich habe geschoben. Wir reden jetzt nicht von mir.
Eine Geschichtsklitterung.
Dieser eine Prozent, in dem du mal den Kinderwagen geschoben hast. Ich weiß sogar noch, da sind wir sogar einmal um den komischen Weiher da bei der Sporthochschule in Köln gerannt und sind Sabrina Mockenhaupt begegnet. Und die hat dich sehr, sehr angepfiffen, weil sie gesagt hat, was, deine Frau muss schieben und du bist nebendran her.
Ja, da warst du auch
genau
viel
so was. Ja, ganz genau. So. Also ich habe geschoben. Aber tatsächlich ist es so, es gibt natürlich heutzutage wunderbare Laufkinderwagen, die man in jeder Größe nutzen kann, wo die Kids von sehr klein bis sie halt nicht mehr darin sitzen wollen, dabei sein können. Das habe ich auch immer gemacht. Das habe ich sehr viel und sehr oft gemacht. Und ja, es ist natürlich anstrengender, wenn man einen Wagen vor sich herschiebt, als wenn man alleine läuft ohne den Wagen. Aber nun hat man ja mal das Kind bekommen und es ist da. Und wenn man Sport machen will, dann muss man das halt auf sich nehmen und muss halt mit dem Kind dann mal rausgehen. Also ich habe die Ella immer mitgenommen. Wir hatten da, ja, natürlich ist es ein bisschen anstrengender und man hat dann vielleicht mal keine Uhr an oder guckt nicht so drauf. Aber man ist halt ja ein Eltern Teil geworden und hat auch Verantwortung. Und jetzt ein Kind zu Hause lassen oder dann um 5 Uhr aufstehen und laufen gehen oder erst um 9 Uhr abends, wenn es ins Bett ist, das habe ich auch nicht gemacht. Vor allen Dingen aber aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir machen die Aktivitäten zusammen und die Kinder lernen ja auch von klein auf schon, was machen die da eigentlich? Warum laufen die permanent oder wieso sind die permanent unterwegs oder mit dem Rad unterwegs? Ja, weil wir eine sportliche Familie sind und weil ist ein ganz großer Teil unseres Tages ist, dass wir einfach Sport treiben oder auch ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Und das war für mich das Wichtige, den Kindern oder auch unserer Tochter mitzugeben, dass das einfach dazugehört. Und ich glaube, na gut, deshalb ist sie auch so ein bisschen verrückt geworden und macht mit 11 schon 5-mal oder 6-mal die Woche Sport. Klar, es kommt nicht von ungefähr. Und dann noch Leichtathletik wie der Vater und Schwimmen wie die Mutter, ist ja auch klar. Aber sie kennt das ganz genau. Und ich glaube auch, man kann da auch eine ganz tolle qualitative Zeit haben. Ja, wenn die noch Babys sind oder kleiner sind oder brabbeln oder so, ne, dann lesen die ihr Büchlein oder nuckeln an irgendeiner Flasche, sind aber trotzdem draußen in der Natur, gucken rum. Und ich kenne kein Kind oder habe noch nie ein Kind gesehen, das im Kinderwagen, wenn es geschoben wurde, beim Joggen geweint hat oder irgendwas, weil die meisten finden das toll. Es geht alles ganz viel an denen vorbei. Die kriegen Natur mit, die sind an der frischen Luft und es ist super. Ja, und man war zusammen. Wenn die älter werden, also sobald Ella 3 war, habe ich die und zu schwer für diesen Kinderwagen, haben wir ihr Fahrradfahren beigebracht. Ja, dann war die auf dem Fahrrad mit dabei. Also die ist auch mit 3 schon 8 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren, wo andere Eltern mir die Knarre an den Kopf nicht ganz, aber gehalten haben, weil sie gesagt haben, das arme Kind. Und ich so, nee, die hat Spaß dabei, die macht Sport und ich mache auch meinen Sport fertig. Und ja, man muss mal eine Trinkpause machen, man muss mal anhalten, ne? Es ist als Elternteil dann alles schon mit, also nicht so ambitioniert in den Jahren verbunden, ne? Also, aber es geht und man bringt das den Kindern ja auch einen gewissen Lebensstil bei oder eine gewisse Art und Weise, den Sport in seinen Tag einzubringen. Und auch jetzt noch, jetzt ist sie größer und es ist uns gelungen, dass sie jetzt in der Corona-Zeit mal untermotzen, aber es macht ihr trotzdem Spaß, mit uns in den Wald zu gehen und sämtliche Sachen zu machen. Also wir haben auch in der Corona-Zeit ganz viel Sprints gegeneinander gelaufen und ja, ich hatte, glaube ich, ab und zu Zerrungen, weil ich schaffe es nicht mehr. Ich bin wirklich, also was das längere Laufen angeht dann oder das ausdauerndere Laufen angeht, noch ein bisschen fitter als unsere Tochter, aber in den Sprints habe ich absolut keine Chance mehr, aber natürlich möchte ich auch als ehemalige Leistungssportlerin alles geben und habe dann schon ein, zwei Mal im Sommer gehumpelt, musste auch ein paar Tage Pause machen, weil ich mir dann doch irgendwie das irgendwie angezerrt hatte, was ich immer im Fernsehen sehe, wenn die diesen 100-Meter-Sprint laufen und dann irgendwann mittendrin aufhören und so humpeln und ich denke immer, was machen die denn? Und dann habe ich es gespürt, genauso war es und ich dachte so, oh Mist, okay, jetzt kenne ich dieses Gefühl auch mal. Aber auch da einfach mitnehmen und dann macht man halt mal eine kürzere Einheit und man hat das Kind aber dabei und es macht denen auch unheimlich Spaß, gegen die Eltern im Sport anzutreten, egal was es ist, oder mitzugehen und mitzuhalten, weil die wollen das ja auch, ja, und die wollen ja auch zeigen, was sie können. Und ja, es ist an vielen Tagen auch anstrengend oder anstrengender und man muss vieles organisieren, wenn man die Kinder mitnehmen will und alles unter einen Hut bekommen will. Aber es ist definitiv machbar. Ja, und wenn man dann im Marathon vielleicht 30 Sekunden langsamer läuft, dann hat man trotzdem das ganze Jahr irgendwie über draußen mit dem Kind und der Familie verbracht und hat alles irgendwie unter einen Hut bekommen, anstelle zu sagen, ich bin in einer Stunde wieder zurück, setz dich vor den Fernseher oder hier nimm das iPad oder hör Musik oder mal was, ich bin gleich wieder da. Das haben wir nie gemacht. Nie. Nee.
Und jetzt ist es natürlich schon auch so, wenn man also ins Teenie-Alter kommt, ja, also meine Große ist ja schon ein bisschen über das Teenie-Alter auch hinaus, die hat dann jetzt keinen Bock mehr mitzufahren, das ist dann immer so angedeutete Nötigung von mir. Ja, aber wenn sie dann mitfährt mit dem Fahrrad, ja, redet sie die ganze Zeit mit mir. Ja, das heißt, ich habe, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder Stunde, ja, und rede, ja, intensiv mit meiner Tochter.
Ja, so. Du redest nicht, sie redet.
Ja, ist ja egal.
Ich sag ja nur, aber es kommt halt alles aus ihr raus. Also es ist trotzdem so, obwohl sie es vorher nicht weiß, kommt sie nachher zurück und ist total happy, weil ihr zwei einfach intensiv geredet habt in dieser Stunde.
Ja. Das ist ja Qualitätszeit, die man so eigentlich nicht hat. Ja, weil sonst setze ich mich ja jetzt eher nicht, sagen wir mal, so bewusst an den Tisch und sage so, jetzt erzähl mal oder so. Ja, das ist ja auch nervig, ja. Aber wenn man dann halt irgendwie zu zweit unterwegs ist, dann kann man sich ja nicht entkommen, ja, so mehr oder weniger, ja. Und dann kann das eben auch Qualitätszeit sein. Und übrigens, wegen der langen Radfahrten haben wir da natürlich auch, und da haben ja ganz viele Leute auch Sozialstress, wenn sie in Urlaub fahren oder auch zu Hause am Wochenende die langen Touren machen. Wir haben das immer versucht, irgendwie so zu verbinden, dass wir gesagt haben, wo könnte ich hinfahren, dass wir uns halt treffen und da einen Ereigniswert schaffen? Ja, entweder einen Spielplatz oder einen Strand oder keine Ahnung, irgendwas, ja. Ein bisschen gucken, findet sich immer irgendwas. Dass man nicht sagt, okay, ich bin jetzt mal 4 Stunden weg, sondern dass das halt trotzdem irgendeine Verbindung hat. Und sei es, dass wir uns irgendwo zu einem Eis getroffen haben, ja. Vollkommen egal. Das ist dann manchmal auch eine Kleinigkeit. Aber es lässt sich verbinden, ohne dass man das separat macht. Also, dass man sagt, so, ich gehe jetzt mal eben 2 Stunden laufen. Ja. Und das ist ja mit einem Profi ähnlich anstrengend. Ja, weil wenn du zweimal am Tag 2 Stunden rennen gehst, dann sind das schon mal 4 Stunden am Tag. Und dann die ganze Zeit, die ja auf dem Sofa liegt und beim Physio ist, da bleibt nicht mehr viel übrig.
Da bleibt nicht mehr viel.
Das ist richtig, ja.
Das ist den Kern der Sache, oder?
Von daher hat es auch Vorteile, wenn ich ihn auf dem Fahrrad begleite. Da ist es zwar so,
ich kann dir aber nichts mehr erzählen,
die Konversation dann auch eher einseitig ist. Aber es ist ja trotzdem auch Zeit gemeinsam. Und ich freue mich auch, wenn dann hinterher vom Philipp zurückkommt, dass ich ihm helfen konnte, dass es heute leichter war, die Pace zu halten, weil ich mit dem Fahrrad vorausgefahren bin. Und ist ja auch, wie es bei euch mit Kindern ist, ist es bei uns so, dass es uns beide ja dann auch verbindet und ein Erlebnis sozusagen oder einen Erlebniswert hat und schafft für uns.
Ja, vor allen Dingen der Haupterlebniswert ist, 2 Stunden lang hat der Typ mal die Klappe gehalten. Das ist ja schon erstaunlich genug.
Ja, gibt's ja sonst auch nicht so.
Ja, gut, wir haben jetzt ja noch, also das ist natürlich der andere Punkt, ist natürlich noch, haben wir ja keine Kinder, aber sollte das vielleicht irgendwann der Fall sein, dann ist ja natürlich auch klar, wie es weitergeht. Dann musst du und das Kind oder die Kinder natürlich mit nach Kenia. Das ist ja klar. Da müssen wir halt alle zusammen 8 Wochen ein Trainingslager machen. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, das wird auch nochmal sehr viel verändern im Leben. Also ohne, dass ich da jetzt so einen krassen, ich sag jetzt mal, Lebensplan habe. Also das hat sich in der Vergangenheit tatsächlich bewährt, keinen zu haben, weil aus dieser sehr ungewissen ja, wie soll ich sagen, ungewissen Situation. Ich meine, Leichtathletik ist jetzt nicht der prädestinierte Profisport. Das ist tatsächlich relativ schwer, da einen Beruf draus zu machen. Und ich glaube, wenn ich da immer schon gesagt hätte, ich brauche einen Lebensplan und mit 27 will ich das haben und mit 30 das und mit 35 das, dann hätte ich, glaube ich, schon vor sehr vielen Jahren einfach aufgehört, weil das über so viele Umwege dann letzten Endes mal dahin geführt hat, wo man jetzt aktuell ist. Deshalb weiß ich auch noch nicht genau, wie das mal wird. Aber zum Beispiel, ich glaube, wenn wirklich dann mal logischerweise ein Kind da ist, dann werden sich da auch Prioritäten mit Sicherheit verschieben, weil ich absoluter kindernah bin. Also das ist sowieso immer so, auch bei Freunden oder so oder bei, wo wir Paten sind. Also Kinder finde ich klasse. Und ich glaube auch, dass man dann vielleicht auch wirklich sagt, okay, sowas, wo man jetzt heute leichtfertig entscheidet, natürlich auch mit dir immer abgestimmt oder so. Oder, ja gut, so viel Wahl hast du ja meistens nicht, wenn ich sage, du, ich bin übrigens mal 4 Wochen wieder in Kenia. Oder ich komme gerade aus Kenia wieder und eröffne ihr dann, als ich dann Renato getroffen habe, du, ich bin gerade jetzt zurück, aber ich glaube, ich gehe in 2 Wochen nochmal. Das war jetzt nicht geplant, aber ich bin nochmal 3-4 Wochen weg. Das wird sich, glaube ich, schon verändern. Also ich glaube, wenn es wirklich jetzt um was, wenn es noch mein Job ist, sage ich mal, zu der Zeit und wenn es dann irgendwie kritisch ist in Vorbereitung auf einen Marathon, dann wird man wahrscheinlich vielleicht schon überlegen müssen, ob ich 3 Wochen weg sein kann oder 4 Wochen. Auf der anderen Seite ist aber auch so, gerade wenn Kinder klein sind noch, glaube ich, man will ja auch nicht viel verpassen eigentlich, ne? Also dann zu sagen, 4 Wochen irgendwo weggehen, das bringt man, glaube ich, oder würde ich, glaube ich, auch sehr viel schwerer übers Herz bringen. Nicht, dass ich dich gerne allein lasse, so, das natürlich auch nicht, aber da hat man dann wirklich auch, glaube ich, dann vielleicht eher das Gefühl, dass man wirklich was verpasst oder so. Und da muss man dann mal schauen, wie es dann weitergeht.
Also auf der einen Seite, wir machen ja einmal im Jahr dieses Triathlon-Camp, ja, da macht Mary Schwimmcoach, ich bin Radguide. Wir haben die Kids immer mitgenommen, ja, weil auch das lässt sich organisieren, ja. Auch die können da viel Spaß haben, ohne dass sie jetzt eingebunden sind oder dass sie da jetzt irgendwie mitmachen müssen oder was auch immer. Ja, auch das geht. Ja, auch da gibt es Alternativen. Und auch da kann man, glaube ich, auch als Profi drüber nachdenken. Ja, wenn ich mir alleine anschaue, wie viel Profisportlerinnen ja nach dem Kind ja noch stärker daraus hervorgegangen sind, gerade in Leichtathletik gibt so viele Beispiele, dann bewirkt das halt auch schon was, ja, indem man vielleicht auch nicht den ganzen Tag nur Training im Kopf ventiliert, ja, ja sondern ja. Einfach mal auch andere wichtige Bereiche hat und dann empfindet man vielleicht auch Training wieder als Entspannung für den Kopf, ja, und nicht als Belastung für den Kopf, ja, weil das ist ja schon so, dass man sich oft dann nur noch darum dreht, ja, wenn man so Dinger halt vor sich hat wie einen entscheidenden Lauf oder eine große Meisterschaft oder, ja, das ist schon so, also da kann man halt auch Qualität draus ziehen. Man muss es nur zulassen. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich separiert voneinander, sondern es ist halt ein Leben. Und wenn man das versucht, gemeinsam zu gestalten und dann da halt die Optionen rauszufiltern, dann kann das schon funktionieren.
Ja? Plus, wir hatten auch eigentlich immer, also das ja auch so ein bisschen erlebt, jetzt nicht, dass er Profisportler ist, aber der Ralf ist ja nun durch seinen Job bedingt auch einfach immer viel unterwegs und viel nicht zu Hause, ja. Seit die Ella ein Baby ist. Also ich musste ihm den Schwangerschaftsstreifen über Skype damals zeigen. Da war er nämlich in Peking. Also so fing das wohl an. Und bei den nächsten Spielen war die Ella an Skype. Also sie kennt eigentlich dieses Medium mit ja irgendwie am iPad sitzen oder am Kompi sitzen und irgendwie sich darüber unterhalten oder auch mal ein Abendessen so zu machen. Das ist bei uns immer drin gewesen. Und die Zeit haben wir uns immer genommen dafür, dass man halt dadurch auch redet, weil der Ralf war ja halt auch einfach so viel und so oft weg gewesen, dass er viel auch, wie du sagst, Philipp, viele Wochen verpasst hat in so kleinen Jahren, wenn du aufwachsen, ja, und ich glaube auch schon, dass das schwierig ist. Klar, ich war immer zu Hause, aber wir haben immer versucht, täglich oder mehrfach mit irgendeinem Videocall irgendwas da zu veranstalten und das hat auch geklappt. Und natürlich haben wir auch oft unsere Koffer gepackt und sind mitgeflogen, wenn es das zugelassen hat. Ja, oder wenn wir uns irgendwo anschließen könnten, wenn es Jobs waren, wo er gesagt hat, okay, hier habe ich ab und zu Zeit oder hier können wir einen Urlaub danach machen oder davor. Und dadurch ist natürlich das auch ein bisschen entspannter, wenn man das ab und zu mal zusammen machen kann. Das geht nicht bei allen Events. Bei Olympischen Spielen hat er immer gesagt, auf gar keinen Fall, das geht nicht, das ist zu stressig, kann ich auch nachempfinden, haben wir dann nicht gemacht. Aber wenn es auch so um so nette Sachen geht wie Ironman auf Hawaii, also ich meine, die Ella kam in die Grundschule und in der ersten Klasse und die Lehrerin, ja, wo warst du so im Urlaub? Und die Ella so in Hawaii. jetzt zum vierten Mal in meinem Leben mit sechs, ja. Und ja, die Lehrerin kam zu mir und meinte so, was ist mit ihrem Kind los? Ich so, nix, sie spricht nur die Wahrheit. Aber was wir auch gesehen haben, ist auch, dass das Reisen die Kinder unheimlich weit bringt. Ja, viele sagen, nee, ich traue mich nicht, ich mag mich. Ja, es ist anstrengend. Es ist total anstrengend, weil du musst einfach alles für das Kind tun, damit es ihm gut geht. Aber das Reisen hat den Horizont so sehr erweitert, meiner Meinung nach, bei Ella, dass sie halt in vielen Bereichen einfach schon immer ganz früh irgendwo schon ganz viel mitbekommen hat und gesehen hat und so. Auch als Kleines, wenn man es gar nicht denkt. Ne? Klar, mit einem halben Jahr auf Hawaii hat sie wahrscheinlich noch nicht so viel mitbekommen. Ja. Aber außer ich, die Nächte, die ich in Hawaii Nacht wach oder habe auch mal die Nächte Hawaiis mitbekommen, weil ich die ganze Zeit wach war. Aber das Reisen ist auch ganz toll für die Kinder und gibt denen so viel fürs Leben mit, dass wenn man das machen kann und natürlich das Kleingeld dazu hat, um immer Reisen für alle zu bezahlen und es funktioniert, dass man das hinkriegt, dann würde ich das auf jeden Fall machen und niemals sagen, ach, wir bleiben lieber zu Hause. Ja, weil wir haben großartige Zeiten überall erlebt, wo wir waren und Ich glaube, dass das der Entwicklung auf jeden Fall, also die Entwicklung auf jeden Fall fördert, auch bei Kindern. Total.
Genau, auf Maui, da waren wir eben mit im vergangenen Jahr auch mit sehr guten Freunden und die haben auch zwei kleine Mädels. Die Fiona war damals, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Sienna war schon so in dem Alter, wo man sagt, die hat sicherlich, glaube ich, das auch mehr noch wahrgenommen, auf jeden Fall. Dreieinhalb damals, glaube ich. Und den Eindruck hatte ich schon auch, also dass man da so diese Eindrücke, glaube ich, auf jeden Fall sammelt und verarbeitet und auch so dieses, also das ist ja, glaube ich, für Kinder am Anfang, wenn die das erste Mal erleben, glaube ich, schon eine sehr ungewohnte Situation, weil die ja überwiegend wahrscheinlich am Anfang natürlich, wenn die mit Sprechen lernen, dann lernen die natürlich bei uns überwiegend das erstmal Deutsch. Wahrscheinlich, wenn du dann aber in einem Land bist, wo ja auf der Straße einfach was ganz anderes gesprochen wird, wo man ja nicht versteht, ist das ja am Anfang wahrscheinlich erstmal so große Verwunderung und Fragezeichen. Aber das nimmt ja dann auch relativ schnell ab, dass die das als komisch empfinden. Beziehungsweise klar, man kann da denen ja auch ein, zwei, drei Wörter mal sagen, wo sie vielleicht auch mal sich selber was bestellen können, ein Eis oder sowas. Und das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das für Kinder tatsächlich sehr bereichernd sein kann.
Was würdest du für 340.000 Euro tun?
Was würde ich mit 340.000 Euro machen?
Boah, nee, nicht, was würdest du damit machen, sondern was würdest du dafür tun? Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Ah.
Ja, und du schiebst gar nicht erst auf deine Frau, es geht nur um dich jetzt.
Boah, das ist schwierig. Also, man kann ja sagen, man steht ja dann manchmal als jemand, der Werbung macht auch oder mit Werbung seinen Lebensunterhalt verdient. Glaube ich ja schon auch manchmal vielleicht in der Kritik so ein bisschen. Ich glaube, da habe ich aber trotzdem auch einen ganz okayen, sag ich jetzt mal, ethischen Kompass, würde ich mal sagen, wo ich sage, okay, damit fühle ich mich wohl, damit fühle ich mich nicht wohl. Was würde ich für 340.000 Euro machen?
Pass auf, bevor du dich
jetzt... Woher rührt die Frage?
Genau, bevor du dich um Kopf und Kragen redest, ja, aber du bist schon auf dem besten Weg dahin, ja. Also, ja, eines deiner ganz großen Laufvorbilder, ja, nur was Laufen angeht, ja, bekommst 340.000 Euro.
Oh, ja? Das würde ich nicht machen. Ich würde es nicht machen.
Sehr gut.
Was denn?
Ja, also, Mo Farah, ihr Lieben, ja, kennt natürlich jeder, ist ja klar, Mo Farah zieht in das englische Dschungelcamp, ja, das heißt, I am Celebrity heißt das in England, ja, und er kriegt da tatsächlich 340.000 Euro für. Klammer auf. Für uns ist das alles wahnsinnig viel Geld. Der Kollege hat natürlich ein paar Werbeverträge in den letzten Jahren gehabt als Olympiasieger, schlag mich tot. Da ist das eine andere Kategorie, ja. Also ich würde mal eine Null streichen. Ja, ist es immer noch alles sehr, sehr viel Geld, müssen wir nicht diskutieren. Aber warum in Gottes Namen, ja? Warum in Gottes Namen? Und also das findet bei denen auf einem alten Schloss statt, irgendwo in der Pampa und, glaube ich, auch mit ganz schlechter Heizung, ja. Und er mag auch keine Haustiere, also jetzt so, ne, in Form von kleinen Kriechenden und Kalben mag er auch nicht und so weiter. Why the hell, ja? Also ich verstehe es nicht. Aber was man also so macht als Läufer?
Würde man jetzt vermuten, dass es seiner sportlichen Fitness nicht unbedingt zuträglich ist?
Ja, nee. Also ich sag mal so, der wird mit Sicherheit, da brauchen wir, glaube ich, uns keine großen Sorgen um seine finanzielle Situation machen, die letzten Jahre schon die ein oder andere Million verdient haben. Der hat ja auch ein ganz findiges und teils auch ein bisschen umstrittenes Management manchmal, aber also der hat sicherlich eigentlich wahrscheinlich ausgesorgt. Keine Frage, 340.000 Euro oder Pfund, da ist egal, ist beides viel Geld auf jeden
Euro,
Fall.
Euro, ist schon gerechnet.
Okay. Ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Keine Frage, ob das sein muss. Ja, ist wahrscheinlich immer, wie viel Geld ist genug Geld? Die Frage kann man ja auch immer stellen, aber ich würde es nicht machen. Also ins Dschungelcamp gehen, ich glaube, da würden mir also 340.000 Euro nicht reichen. Ich möchte das einfach nicht. Also das ist auch was, wo man sich so denkt, also warum sollte man das machen? So, ne? Verstehe ich nicht ganz. Und er ist da auch durchaus in, auf Twitter habe ich das tatsächlich ein bisschen verfolgt, durchaus natürlich auch in der Kritik. Und ich glaube sogar, dass das UK Athletics, glaube ich, auch so ein bisschen Kritik vorsichtig in den Medien geübt hat. Die meinten, naja, das ist jetzt für sie nicht so ganz nachvollziehbar im Hinblick einer Vorbereitung auf ein Olympiajahr, ob das da jetzt so der bestgewählte Zeitpunkt ist. Allerdings wissen wir natürlich auch nicht, wann dieser Vertrag schon unterschrieben wurde. Man könnte jetzt ja mal, wie wir vorher schon gesagt haben, unsere Planung für dieses Jahr mit Hochzeit hat ja auch ein bisschen ursprünglich mal anders ausgesehen, weil wir dachten, okay, es ist nach den Olympischen Spielen. Wer weiß, wann dieser Vertrag unterschrieben wurde. Vielleicht wurde dieser Vertrag ja schon vor einem Jahr unterschrieben oder einem Dreivierteljahr, wo man auch dachte, naja, nach den Olympischen Spielen casht er da noch ein bisschen ab, wenn er meint, er braucht das irgendwie. Und ja, ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so glücklich gewählt.
Du, Philipp, leidest also dann in Zukunft lieber wieder bei den harten Trainingseinheiten statt im Dschungelcamp.
Ja, wenn ich mir dann wieder überlege.
Und nach der letzten harten Einheit am Samstag, die ersten Worte danach waren, okay, die letzten Kilometer waren jetzt eklig. Was vielleicht dann wieder zum Dschungelcamp passen würde.
Ja, das stimmt. Das können wir vielleicht auch noch kurz anteasern. Ich glaube, wir haben es am Anfang schon gemacht heute von der Sendung. Ich guck mal, dass ich das bis Wochenende hochgeladen bekomme, das Video. Ich glaube, der Satz ist sogar im Video mit drin, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, was ihr nach so Einheiten zu Hause esst. Ich hoffe, es ist was anderes als das, was Mo Farah in My Celebrity Jungle Camp in England bekommt. Ja.
Es wird auf jeden Fall eiweißlastig sein.
Und apropos Essen, wir haben jetzt in diesen anderthalb Stunden tatsächlich unsere Tochter dazu verballert, Abendessen zu kochen. Also ich glaube, der Kartoffelbrei und der Fisch sind schon wieder kalt, aber sie hatte sich gefreut, für uns zu kochen. Deshalb müssen wir so langsam mal an den Abendessen-Tisch.
Ja, so machen wir es auch. Ne? Das klingt doch gut. Also es war ein großes Vergnügen unsererseits, dass Absolut. Ihr dabei wart, Ladies.
Vielen herzlichen Dank.
Es sind anderthalb Stunden geworden, ja. So ist das halt, ja. Wir wortkarge Elemente, ja, kämpfen uns immer knapp über die Stunde.
Jetzt muss ich wieder einen richtig langen Lauf machen, damit ich das mir alles anhöre, was ich hier.
Genau.
Und okay, alle anderen auch.
Genau. Okay, ihr Lieben, es wird der besonders lange Lauf am Wochenende, aber das Wetter soll, glaube ich, nochmal richtig gut werden. Außer in Regensburg, da ist es wie immer neblig, aber
das ist
kann
immer
auch
schlecht.
Schön sein. Ne? Ich habe jetzt gelernt, das kann auch schön sein. Ja?
Genau.
Also ich wünsche euch ein tolles Wochenende, geht laufen, das mit der Luft stimmt auf jeden Fall. Viel Spaß dabei.
Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.